Wir sprechen heute über unsere Top 10 Serien des Jahres, die große Jahresendliste. Wir machen sie wieder. Wir sprechen über neue Serien, über Rückkehrer und so weiter. Und Bjarne ist hier von den Serienjunkies. Ich würde dich jetzt mal fragen nach einem Tipp zu deinem Platz Nummer 1. Worauf können sich die Leute da einstellen?
Es hat was mit Jesus zu tun, wer das mag.
Okay, bei mir geht's wesentlich weltlicher zu, würde ich sagen. Und ja, meine Serie drückt so ein bisschen die Sehnsucht aus, glaube ich, die wir alle nach diesem Jahr haben. Alles das, unsere Top 10 des Jahres, gibt's jetzt bei Fernsehen für alle. TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone. Willkommen zurück zu dieser wunderbaren neuen Folge von Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag, kurz vor Weihnachten, mal wieder die Zeit zurückzuschauen. Mal wieder auch mit demselben Mann an meiner Seite in dieser Woche, ein echter Serienexperte. Er schreibt für serienjunkies.de live zugeschaltet aus der Weihnachtshochburg Wien. Hier ist Bjarne.
Ja, freut mich, dass ich wieder dabei sein kann. Danke für die Einladung.
Immer wieder gerne. Es ist eine kleine Tradition, wenn man Tradition schon noch zweimal sagen kann. Aber ja, doch. Ihr seid gerade wieder, wie ich das verstanden habe, gerade wieder aus dem Lockdown entlassen worden, oder? In Österreich.
Genau, ich habe jetzt noch nicht so viel davon mitbekommen, weil ich jetzt aktiv an meinem Leben dadurch noch nichts geändert habe, aber theoretisch ist jetzt alles wieder ganz normal. Nein, okay. Nicht ganz normal, aber ja, es ist der strenge Lockdown ist jetzt wieder vorbei. Die Geschäfte haben wieder offen.
Eine Frage gleich dazu vielleicht, vielleicht auch im Hinblick auf das, was wir jetzt gleich besprechen. Und zwar, man könnte ja jetzt vermuten, dass wir natürlich irgendwie alle oder die meisten von uns zumindest mehr Zeit hatten, jetzt zu Hause zu sein und vielleicht auch mehr Serien zu gucken. Hat sich dein Serienkonsum in diesem Jahr großartig verändert, kann man das sagen? Oder ist er mehr geworden oder sogar weniger geworden?
So ein bisschen zweigeteilt. Beim ersten Lockdown habe ich gemerkt, ist er total runtergegangen. Weiß auch nicht genau, warum. Ich war vielleicht einfach ein bisschen ermüdet oder so und habe dann auch deutlich weniger Serien als normal geschaut. Bin dann eher so ein bisschen zu Filmen oder tatsächlich auch wieder Bücher.
Kenne ich gar nicht.
Aber Bücher, ne? Ja, komisch. Aber es ist dann besser geworden. Was heißt besser eigentlich? Eigentlich müsste man ja sagen, es ist schlechter geworden, weil der Fernsehkonsum dann wieder deutlich gestiegen ist beim zweiten Lockdown. Da hatte ich nämlich die kluge Idee, mir einen schönen Beamer zu kaufen. Und wer hätte das gedacht? Es ist deutlich cooler, Serien auf einem großen Bildschirm zu schauen, als auf dem Laptop. Und da habe ich jetzt in den letzten Wochen auch wirklich alles nochmal nachgeholt, wo ich das Gefühl hatte, das hätte ich liegen lassen und das muss ich jetzt nochmal für 2020 schauen. Deshalb die letzten ein, zwei Monate waren nochmal sehr serienintensiv bei mir. Wie war das bei dir?
Bei mir war es eigentlich exakt andersrum. Also bei mir war es der erste Lockdown, wo ich wirklich intensiv irgendwie fast glücklich war, dass ich jetzt mal wirklich so eine Ausrede habe, komplett wirklich nochmal auch Sachen nachzuholen. Mhm. Also ich habe wirklich auch nochmal Sachen neu geschaut. Ich habe Succession nochmal wiederholt. Ich habe Watchmen nochmal geschaut. Ich habe nochmal Young Pope geschaut zum Beispiel. Also ich habe wirklich auch Rewatches gemacht, wozu ich sonst irgendwie nie Zeit hatte. Aber Jetzt der zweite Lockdown, da war es bei mir so, dass es bei mir jetzt in den letzten ein, zwei Monaten richtig nach unten ging. Mhm. Aber wahrscheinlich auch so eine Mischung aus, es kam nicht mehr so viel, was mich jetzt so interessiert hat, muss ich dazu sagen. Aber auch, also andere Sachen, also Reality war jetzt in den letzten Monaten einfach so viel, was rauskam, deswegen war ich da eh eingespannt. Ja. Dann auch noch Among Us, ich habe ganz viele Among Us Streams geschaut, die dauern ja mal 3-4 Stunden lang. Von daher, das hat mich alles ein bisschen abgelenkt. Aber ja, die letzten 2 Monate waren jetzt ein bisschen weniger. Deswegen, wir kommen auch gleich zu den Serien, die wir nicht geschafft haben, weil natürlich haben wir auch in diesem Jahr keinen Anspruch darauf, dass wir alles geschaut haben. Das kann ja keiner von sich behaupten, glaube ich. Ja, was ist denn so für dich eine Serie oder mehrere, von denen du fast traurig bist, dass du sie hier nicht erwähnen kannst, weil du sie einfach nicht gesehen hast und vielleicht vermutest, dass die hier vielleicht drin gewesen wären, wenn du sie gesehen hättest?
Es ist eigentlich, ich habe wirklich tatsächlich relativ viel jetzt noch nachgeholt. Das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber ich habe eigentlich alle Serien, wo ich das Gefühl hatte, die könnten eine Rolle spielen, jetzt doch noch angefangen zumindest. Also selbst wenn ich dann das nicht komplett geguckt habe, weil ich gemerkt habe, okay, ganz so großartig ist es nicht, habe ich doch es eigentlich geschafft, jetzt keine Serie groß auszulassen, außer vielleicht, aber das hängt auch damit zusammen, dass es noch gar nicht wirklich sehbar ist oder sichtbar ist in Deutschland. Die Serie We Are Who We Are, das ist eine neue HBO-Serie von dem italienischen Regisseur Luca Guadagnino. Und da hatte ich damals mal über einen Screener die Pilot-Episode gesehen, die ich auch großartig fand. Aber dann einfach dadurch, dass Sky die erst nächstes Jahr nach Deutschland holt, konnte ich nicht weiterschauen. Und also die hätte es sicherlich auch auf meine Liste geschafft, glaube ich, wenn ich sie hätte schauen können.
Das ist lustigerweise genau die, die ich auch nennen wollte. Also hat es noch nicht nach Deutschland geschafft. Und ich glaube sogar, dass Stars Play hier sich die Rechte gesichert hat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ach so, ich glaube, ja. We Are Who We Are und Betty, zusammen haben sie sich beide, glaube ich, gesichert, Stars Play. Mhm. Ich glaube, die kommen jetzt im Dezember. Deswegen, die beiden hätte ich schon vermuten können, dass sie vielleicht hier drin landen könnten, aber habe ich nicht geguckt. Undoing habe ich auch nicht gesehen jetzt, habe ich gar nicht angefangen. Good Lord Bird habe ich nicht gesehen, aber interessiert mich jetzt eh nicht so stark. Mhm. Und meine drei, wofür ich mich schon seit Jahren schäme, dass ich da nicht aufgeholt habe. Better Things habe ich nicht gesehen. Die letzte Staffel, aber die neue Staffel habe ich nicht gesehen. Good Place, letzte Staffel habe ich nicht gesehen. Und leider auch, und du wirst mich hier gleich rügen, What We Do in the Shadows habe ich weiterhin nicht gesehen.
Immer noch nicht, weil ich erinnere mich an letztes Jahr, als ich die Serie da schon vorgestellt habe, da hast du dich sehr darüber beklagt, dass sie noch nicht zu sehen ist. Und da dachte ich, da wäre das Erste, was du tun würdest.
Ja, aber jetzt läuft sie ja bei Join Plus und deswegen würde ich das mal unter nicht verfügbar auch noch einstufen, ehrlich gesagt. Also,
ja, das stimmt. Nee.
Also vielleicht muss ich mir mal Join Plus für einen Monat zulegen, weil die haben ja auch Fargo zum Beispiel, was ich nicht verstehe. Übrigens habe ich auch nicht gesehen jetzt die neue Staffel, aber habe ich auch schon gelesen, dass es sich nicht so lohnen soll. Ja, von daher bin ich nicht so ganz traurig über diese ganzen Sachen. Also What We Do in the Shadows bin ich nach wie vor ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Ich kann es nicht ganz verstehen, warum ich das nicht gemacht habe, aber ja, bei den anderen kann ich eigentlich gar nicht so wirklich was dafür, würde ich sagen.
ja, das stimmt. Da kann ich dich jetzt nicht für verurteilen.
Gut. Verurteilen können uns einige vielleicht für die Serien, die wir nicht erwähnen werden, weil sie es ganz knapp vielleicht nicht geschafft haben. Also Honorable Mentions ist das Thema. Ganz kurz, irgendwelche Serien, wo du sagst, also da hätte ich gerne einen Platz dafür gefunden, hat es aber letztendlich nicht geschafft in die Top 10.
Ja, da hätte ich ein paar auf der Liste tatsächlich. Und selbst da würde ich eigentlich gern noch Honorable Mentions machen. Selbst da sind einige rausgeflogen. So am meisten tat es, glaube ich, weh, dass ich sie nicht raufbringen konnte bei Mrs. America. Das ist eine Serie von FX und Hulu gewesen, die wirklich einen unglaublichen Cast hat. Also mit Sarah Paulson oder in der Hauptrolle auch Kate Blanchett. Es geht nämlich darum, dass um diese republikanische, in Anführungszeichen, Frauenikone Phyllis Schlafly, die so ein bisschen ihre eigene Form von Feminismus gelebt hat, indem sie nämlich den Feminismus so ein bisschen in die Tonne getreten hat, während dann parallel Gloria Steinem und andere Frauen da die Bewegung angeführt haben. Und sie war so das Gegengewicht und ist irgendwie total faszinierende und erschreckende Persönlichkeit. Und die Serie war total großartig. Es war ein ganz sehr gut ausgestattetes Geschichtsdrama, Period Piece. Aber irgendwie hat dann am Ende vielleicht doch das Besondere gefehlt. So, die Summe der Teile war super, aber es war einfach auch nicht mehr als das. Also das tat weh, dass ich die nicht raufbringen konnte. Ansonsten eine Serie, die ich auch unglaublich charmant fand, ist von Apple TV Plus die Animations-Comedy Central Park von den Bob's Burgers-Machern. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast.
Habe ich gesehen. Ich würde dich auch hier bremsen, weil die kommt bei mir tatsächlich noch. Also da würde ich später noch drüber sprechen.
Dann halte ich mich noch zurück, ja.
Genau. Ich kann vielleicht auch ein, zwei nennen hier, die ich nicht dabei habe jetzt hier, und zwar auch Miss America tatsächlich hat es bei mir nicht geschafft, leider, auch wenn wir es gesehen haben und beide mochten, also Anni und ich haben das damals besprochen. Mhm. Eine Serie, die ich erwähnen will, weil ich glaube, die haben wenig gesehen, und zwar The Midnight Gospel. Also ich hätte es gerne drin gehabt tatsächlich, aber es hat dann letztendlich nicht gereicht, weil es einfach so ungewöhnlich ist.
Es ist total komisch, ja.
Keine wirkliche Serie eigentlich wirklich ist, es ist ja mehr oder weniger ein Podcast mit so einem Bildschirmschoner, der irgendwie drüber gelegt wurde. Aber, also mir hat es wahnsinnig gut gefallen irgendwie, aber ich glaube nicht, so im Vergleich zu den anderen hätte es einfach nicht so gut reingepasst. Little America würde ich vielleicht noch kurz nennen, bei Apple TV Plus auch am Anfang des Jahres gleich gekommen, war auch super, war aber natürlich so ein Anthologieformat und deswegen auch immer schwer vergleichbar. Und
da tue ich mich auch immer sehr schwer, mit die auf die Liste zu nehmen, weil das sind für mich weniger Serien als einfach eine Aneinanderreihung von Filmen.
So. Ja, und vielleicht The Great würde ich noch nennen, hat mir super gefallen, aber auch hier ist es halt eine Historienserie und deswegen kann ich mich da immer nicht so wirklich so zu 100% mit reinfühlen. Und ich glaube, Platz 11 wäre es gewesen, Never Have I Ever bei Netflix, war für mich so eine der besten Young Adult Serien des Jahres und fand ich auch super, aber hat es nicht geschafft.
Ja, die würde ich auch alle unterschreiben, die du genannt hast, die mir auch alle sehr gut gefallen. The Great habe ich hier auch noch auf meiner Liste stehen. Und dann auch noch The Crown, die meiner Meinung nach dieses Jahr tatsächlich die beste Staffel abgeliefert haben, aber trotzdem in meinen Augen nicht für Top 10 gereicht hat. Und auch Normal People, eine irische Serie, eine Sally Rooney-Adaption, die war auch ganz charmant. aber hat es bei mir auch nicht geschafft. Und ansonsten noch die zweite Staffel von Rami, das jetzt ja auch kein ganz so großer Geheimtipp mehr ist, weil Rami Youssef ja auch einen Golden Globe gewonnen hat. Und was ich irgendwie noch erwähnen muss, einfach weil es so einen riesigen Hype drum gab, den ich nur so zur Hälfte verstanden habe, The Queen's Gambit bei Netflix, sehr unterhaltsam war, aber da irgendwie auch keinen Platz gefunden in meiner Liste.
Ja, bei mir auch nicht. Es kam irgendwie auch jetzt noch zu knapp davor und so ganz habe ich es auch nicht verstanden, warum es so einen riesigen Hype gab, aber so halb habe ich es. Also ich weiß, was die Leute meinten und so, dass Schach auch so während des zweiten Lockdowns jetzt irgendwie Sinn ergeben hat, das zu spielen und so. Ja. Aber nee, so die Top Ten da hat's nicht gereicht.
Ich freue mich, dass Anya Taylor-Joy dadurch jetzt wirklich endgültig zum Weltstar geworden ist, dass sie jetzt vom Letzten entdeckt wurde auch.
Ich glaube tatsächlich, ich habe noch ein paar hier stehen, aber ich glaube, die wirst du noch erwähnen, deswegen sage ich es einfach später, wenn wir dazu kommen. Du hast jetzt auch schon ein paar genannt, die bei mir auch tatsächlich sehr weit vorne stehen, deswegen kommen wir dann gleich wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer dazu. Aber ich würde sagen, dann können wir gleich einsteigen in die Top 10. Jetzt haben wir genug über die gesprochen, die es nicht geschafft haben oder die wir nicht gesehen haben. Deswegen würde ich sagen, dein Platz 10.
Ja, mein Platz 10 überrascht mich selber sehr. Hätte ich das letztes Jahr jetzt gesehen, dass ich diese Serie in meine Top 10 des Jahres einordne, dann hätte ich mich wohl auch gewundert. Das ist nämlich The Mandalorian. Ich bin sehr spät erst dazu gekommen. Ich bin absolut kein Star Wars-Fan. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe sie auch erst durch meinen Beamer entdeckt, weil ich einfach eine bildgewaltige Serie brauchte, um diese Wand dort zu füllen. Und da kam mir The Mandalorian dann gerade recht. Und ich habe dann erst im zweiten oder dritten Anlauf verstanden, was die Leute an der Serie mögen und was man auch daran mögen kann, wenn man kein Star Wars-Fan ist. Und das ist ganz besonders der Soundtrack von Ludwig Göransson, heißt der, glaube ich. Der hat es irgendwie geschafft, so eine unglaubliche Kombination aus Western und asiatischen Klängen zu kreieren, die so einen totalen pulsierenden Antrieb in die Serie reinbringen. Also man kriegt immer einfach richtig Lust. Man kriegt so gute Laune, wenn dieser Soundtrack dann einsetzt. Das ist wirklich, das ist unglaublich unterhaltsam. Und ansonsten ist es einfach eine total schöne Wiederentdeckung auch dieses alten klassischen Procedural-Formats. So, das ist ja etwas, was so ein bisschen auch vergessen wurde. Also dass man quasi einen Fall der Woche hat und jetzt nicht unbedingt die groß angelegte lineare Geschichte erzählen will. Und so im Network-Fernsehen gibt es das ja auch noch, vor allem so in Krimiserien, aber irgendwie ist das sehr uncool geworden, dann spätestens durch so Breaking Bad und diese ganzen Prestige-Dramen, dann wollten auf einmal alle sowas machen. Und The Mandalorian sagt aber, nee, warum nicht wieder das gute Alte? Und das ist irgendwie nach all diesen ganzen Dramaserien, die wir jetzt so hatten, eine totale Erfrischung, mal wieder sowas zu haben. So abgeschlossene kleine Geschichten, teilweise sind die dann auch nur 30 Minuten lang, dann in der nächsten Woche vielleicht mal wieder 50. Das variiert total. Und Baby Yoda. Baby Yoda ist einfach eine der wenigen guten Dinge, die es gerade auf der Welt gibt, die mich glücklich machen. Von daher, The Mandalorian, für alle diejenigen, die vielleicht ähnlich wie ich da so ein bisschen zynisch drauf geguckt haben, so dachten, na hier, Star Wars-Fans, lasst mich damit in Ruhe, habt euer Ding, aber hört auf, das ganze Internet damit zu fluten. Also ich bin jetzt auch noch bekehrt worden. Und vielleicht, wenn jemand dieser Serie nochmal eine Chance geben will, entdeckt er da auch ganz viel Tolles dran. Wie stehst du denn zu The Mandalorian oder zu Star Wars?
Ja, also ich entdecke mich da wieder in dem zynischen Menschen, den du gerade geschildert hast. Also ich wäre tatsächlich genau der. Ich habe noch nie einen Star Wars-Film in meinem ganzen Leben gesehen. Mhm. Von daher finde ich einfach dazu keinen Zugang. Ich war auch sehr sauer auf die Serie und hatte irgendwie einen schlechten Start, weil sie halt bei den Emmys berücksichtigt wurde. Im Gegensatz zu anderen Serien, die es vielleicht mehr verdient hätten, habe ich nicht so ganz verstanden. Und ja, also ich kenne den Soundtrack für den super, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da, also na, vielleicht soll ich es mal ausprobieren. Ich hatte Disney Plus noch nie, von daher, wenn ich es hätte, dann hätte ich es vielleicht mal so laufen lassen, weil es ja auch nicht so lange Folgen sind, das ist schon mal sympathisch. Aber nee, so, ich weiß, also ich hatte bisher noch nie den Drang, jetzt mal so das auszuprobieren, ehrlich gesagt. Aber wenn du sagst, sogar du als Nicht-Star Wars-Kenner oder Fan, wenn es dir sogar gefällt, dann muss ich das vielleicht auch mal ausprobieren.
Ja, aber zu dem Punkt, den du gesagt hast mit den Emmys, das sehe ich natürlich auch so. Also es ist irgendwie auch ein bisschen schwierig, das zu empfehlen, weil ich denke mir so, wenn jemand diese Aufmerksamkeit nicht braucht, wenn etwas keine Indie-Serie ist, dann dieses große Disney-Plus-Flaggschiff The Mandalorian. Aber ich habe dann einfach ganz tief in mein Herz geschaut und gesehen, dass das wahrscheinlich wirklich gerade eine meiner absoluten Lieblingsserien ist und dass ich mich dafür nicht schämen brauche. Und deshalb hat sie es auf meine Liste geschafft. Auch wenn es natürlich Serien gibt, die auch von denen, die wir gerade genannt haben, dann würde ich jetzt auch sagen, dass zum Beispiel was hatten wir da, Mrs. America, die deutlich wichtigere Serie ist, so auch was so die gesellschaftliche Relevanz angeht, aber Star Wars ist, also The Mandalorian ist einfach total unterhaltsam und schön. Deshalb kam ich nicht drum herum.
Ich komme mal zu meinem Platz 10, weil ich es auch in einer Art ähnlich finde, weil du gesagt hast, nicht stimmgewaltig, sondern bildgewaltige Bilder. Bildgewaltige Bilder. Nee, aber eine Serie, über die auch sehr, sehr, im Gegensatz zu Mandalorian, sehr, sehr wenige gesprochen haben. Und zwar 000 habe ich hier auf Platz 10.
Oh, das ist ja interessant. Ja, ich habe nur den Pilot gesehen. Aber erzähl mal, was daran besonders ist.
Ja, also ich weiß gar nicht, was daran, also ob es besonders ist. Ich fand es besonders, dass die Serie so untergegangen ist, weil sie halt so wahnsinnig teuer produziert ist auf verschiedenen Kontinenten, in den USA, in Italien, in Mexiko. Die waren sogar zwei Folgen in Marokko, glaube ich. Und es sieht wirklich unfassbar aus. Eine Geschichte, die im Prinzip auch dreigeteilt ist. Also ein Geschwisterpaar gibt es, was so die zwielichtigen Geschäfte des Vaters übernimmt. Die haben so mit der Mafia zu tun. Das ist dann die andere Geschichte in Italien, wo so ein Enkel versucht, so gegen den klassischen Mafia-Opa sich so aufzulehnen und versucht, so einen Putsch anzustiften. Und dann in Mexiko bei der Polizei entwickelt sich so eine kriminelle Zelle. Und also wie das erzählt ist, und es gibt auch immer sehr, sehr besondere Momente, wenn diese drei Storylines so überlappen und das passiert so pro Folge so ein, zwei Mal, dann gibt es auch immer so eine musikalische Untermalung. Es sind immer sehr, sehr schöne Momente. Aber es ist ja auch basierend auf dem Buch von Roberto Saviano, also der hat ja schon für einige interessante Serien gesorgt in den letzten Jahren. Dieser Produktionswert einfach, war ja eine Co-Produktion von Sky und Amazon. Anscheinend haben die da beide wirklich quasi für eine Serie an Budget reingebuttert, weil es ist einfach so übertrieben imposant, was die Bilder angeht. Tolle Sets, wie gesagt, teilweise gibt es Momente, wo man sich fragt, okay, ihr seid jetzt hier in Marokko, aber ihr müsst hier nicht unbedingt bleiben, also es kostet ja alles noch mehr Geld, wenn ihr jetzt hier auch nochmal eine extra Unit habt oder sowas. Also, aber die haben es gemacht und diese Italien-Storyline fällt vielleicht ein bisschen ab, aber der Rest ist auch super gemacht. Also es gibt zum Beispiel auch so eine interessante Storyline mit dem Bruder, gespielt von Dane DeHaan. Der hat so Hörprobleme zum Beispiel, was man auch nicht so oft sieht. Also der hört teilweise nichts und er hat auch so ein bisschen psychische Einschränkungen. Auch eine interessante Figur, dann die ältere Schwester von Andrea Riseborough gespielt. Also ich war da eigentlich ziemlich begeistert, als ich es gesehen habe und ist auf jeden Fall noch auch präsent bei mir, so einige Szenen. Auch wirklich hart teilweise und ja, also vor allem diese Mexiko-Storyline, also da wird sehr, sehr viel geballert im Club teilweise und also krasse Action-Szenen auch. Also ich war ziemlich beeindruckt. Also kann man mal durchaus weiterschauen. Es sind halt leider recht lange Folgen und sehr, sehr filmisch teilweise schon, auch von den Bildern her. Aber alles in allem war ich da wirklich zufrieden.
Was mich jetzt wirklich überrascht ist, dass die Serie anscheinend diesen Produktionsaufwand dann nicht nur im Pilot, sondern auch in den Folgen danach weiter fortgeführt hat. Weil für mich wirkte das wie eine dieser typischen Serien, wo sie dann für die erste Episode einfach alles rausballern, um die Leute an den Haken zu kriegen. Und danach merkt man total, wie das Budget dann halbiert wird, weil ja nicht jede Folge so teuer sein kann. Auch da gab es ja auch einen berühmten Star, der in der ersten Folge dann mitspielt und dann auch gleich stirbt.
Genau.
Das wirkte für mich alles so ein bisschen wie so ein Clickbait-Pilot. Ich bin jetzt gerade selbst überrascht, dass anscheinend die Qualität dann danach nicht nachgelassen hat. Also wäre ich jetzt vielleicht doch auch noch mal interessiert, da weiterzuschauen, wenn du sagst, dass sie da das fortführen konnten.
Ja, also kann ich eigentlich schon sagen. Also vielleicht ganz wenig, also dass es vielleicht ein bisschen zurückgeht, aber wie gesagt, die fahren danach nach Marokko, wo sie stranden und dann sind sie da für zwei Folgen und da gibt es eine große Terrorismus-Storyline und so weiter. Also das macht alles Spaß noch. Von daher Platz 10 bei mir. Ja, dann gehen wir gleich weiter zu Platz Nummer 9.
Das ist auch wieder eine Serie, wo ich wo auch mein Herz sich am Ende durchgesetzt hat. Ist dann aber am Ende auch die letzte, glaube ich, wo ich sagen würde, dass es ein bisschen unverschämt ist, dass diese Serie da landet im Vergleich zu den Serien, die dann keinen Platz bekommen haben. Aber war für mich eine ganz große Überraschung dieses Jahr, Ted Lasso bei Apple TV Plus. Es ist eine Fußball-Comedy und Fußball in Serien ist ja immer totaler Quatsch eigentlich. Und ich würde auch sagen, dass es in der Serie auch so ist, dass die Fußballszenen teilweise gewöhnungsbedürftig sind. Aber es geht eigentlich gar nicht wirklich um Fußball, sondern es geht um Freundschaft, Dennis. Es geht um Freundschaft und und um Liebe und die Hauptrolle spielt Jason Sudeikis, der spielt den besagten Ted Lasso, was auch schon ein brillanter Figurenname ist. Das könnte eigentlich direkt aus Fargo sein.
Genau.
Der Charakter basiert ja auf einem, ich glaube, 7 Jahre alten NBC-Werbesketch für die amerikanische Fußballübertragung der englischen Premier League. Also auch schon eine sehr ja, besondere Entstehungsgeschichte dieser Serie, dass Apple dann sagt, okay, basierend auf diesem alten kleinen Werbeclip machen wir jetzt eine ganze Serie. Und dass sie es dann auch noch geschafft haben, Bill Lawrence als Produzenten mit an Bord zu holen, der ja Scrubs kreiert hat, was ja meiner Meinung nach so eine der, ja, der das ist keine Meinungsfrage, aber eine der erfolgreichsten Sitcoms dieses Jahrtausends, dieses frühen Jahrtausends geschaffen hat. Und er und Sudeikis haben da wirklich was total Charmantes, Eigenes draus gemacht. Also wie gesagt, die Serie hat extrem viel Herz und es ist alles auch genauso, wie man erwartet. Es geht nämlich um einen amerikanischen Football-Coach, der ein britisches Fußballteam übernimmt, was natürlich schief gehen muss, weil Football und Fußball sind zwei verschiedene Sportarten. Aber dieser Ted Lasso, der macht das mit so einer, der hat so eine Art Hundewelpen-Charme, so mit seinen großen Augen. Das ist einfach total sympathisch und er schafft es dann wirklich auch, selbst das härteste Herz mit der Zeit irgendwann zu erweichen, mit seinem festen Glauben an das Gute im Menschen. Er ist so ein bisschen auch wie Paddington, so. Er ist so ein kleiner Paddington als Mensch, der einfach so sehr an das Gute im Menschen glaubt, bis die Menschen das Gute wirklich auch zum Vorschein bringen. Dann ist auch die fantastische Hannah Waddingham mit dabei, die spielt nämlich die Clubchefin von dem Fußballverein, die sinistre Motivationen hat. Wenn man mal irgendwie ein Wochenende einfach ein paar positive Vibes braucht, dann kann ich das nur jedem ans Herz legen. Und man hat auch immer, also muss ich kurz ein bisschen, jetzt mache ich mal den hier, ich habe auch im Sommer Interviews geführt mit Bill Lawrence und Jason Sudeikis und man hat auch da einfach dann total schnell gemerkt, dass es wirklich ein Herzensprojekt für die ist. Also ich finde, man merkt es Serienmachern, man kann schon im Vorfeld einer Serie sagen, ob sie gut wird oder nicht, wenn man mit den Serienmachern reden konnte, weil an der Art und Weise, wie sie über ihr Projekt reden, erkennt man, ob das für die jetzt einfach nur ein Paycheck war, also einfach um Geld zu verdienen, oder ob die wirklich Spaß haben, ob die sich mochten am Set, ob sie gut miteinander klarkamen. Und das ist absolut der Fall gewesen. Also die beiden sind wirklich offenbar auch Freunde und das Ergebnis ist eine wunderbare Serie über Freundschaft. Hast du es gesehen?
Ja, habe ich natürlich gesehen. Das kommt bei mir auch noch. Deswegen wollte ich dich jetzt gar nicht bremsen. Ich würde sagen, für die Zukunft, wenn wir uns überschneiden, dann reden wir nur einmal drüber. Am besten, wenn der am höchsten Platzierte sozusagen dann was zu sagen hat. Aber gar kein Problem. Also ich habe es auch gesehen. Für mich die Serie, die wir auf jeden Fall 2020 am meisten gebraucht haben. Auch wenn ich davor überhaupt nicht wusste, dass diese Serie gerade in Entstehung ist oder so. Die kam auf einmal und auf einmal musste man die einfach sehen, weil das während des Lockdowns und während Corona einfach perfekt war. Also das war einfach jeden Freitag eine Ablenkung, die einen total rausgebracht hat. Es dürfte niemals funktionieren, diese Serie oder dieser Charakter, dieser Hauptcharakter dürfte niemals so funktionieren. Ja. Der müsste eigentlich viel zu cheesy sein, aber es klappt irgendwie. Es klappt, dass die nie so den Hahn überdrehen oder dass sie es nie so übertreiben einfach mit dieser Herzlichkeit, mit der irgendwie alle Menschen so für sich gewinnt und halt auch uns als ZuschauerInnen. Also großartig. Also ich finde auch Ted Lasso auf jeden Fall eine der Serie des Jahres. Deswegen bei mir Platz 6 dann später.
Okay.
Genau, aber es passt wieder sehr gut zu meinem Platz Nummer 9, denn es ist auch eine Apple TV Plus Serie. Du hast sie vorher schon mal erwähnt, und zwar Central Park bei mir jetzt. Mhm. Auch eine ungewöhnliche Serie, weil es halt ja so eine Musical-Animationsserie im Prinzip ist. Von den MacherInnen von Bob's Burgers. Also schon Leute, die sich damit auskennen natürlich auch, die haben ja auch so Musical-Episoden mal gemacht und so weiter. Aber jetzt hier können sie sich voll ausleben, habe ich das Gefühl gehabt. Und sie haben natürlich auch einen Voice-Cast, der halt wirklich, also perfekt quasi beides vereint, was in den letzten Jahren erfolgreich war. Hamilton und Frozen, hat man das Gefühl, so Hamilton meets Frozen. Plus noch andere coole Leute, wie zum Beispiel Catherine Hahn als Mutter oder Titus Burgess als Sohn. Oder dann auch Stanley Tucci natürlich als Bösewicht-Oma. Und dann halt noch eben diese anderen Leute dazu. Also,
ja, er und David Dix sind für mich ganz klar die Highlights, dass sie auch zwei Frauen sprechen.
Ja.
Es ist so ein einfacher Geniestreich.
If There's a Will von David Dix als Helen, als diese Sekretärin oder diese Helferin dieser Oma von Stanley Tucci, der hat es bei mir tatsächlich auch in die Spotify-Jahresliste geschafft.
Der und I'm Gonna Own It. Ja. My Name is Owen and I Own It.
Ja.
Von Leslie Odom Jr. Ja.
Also
ich war großartig. Auch überrascht, wie gut die Musik einfach auch ist. Also es gibt ja viele Musical-Serien oftmals dann auch, wo die Musik okay ist, aber einfach nicht so besonders. Aber Central Park hatte wirklich ein paar ganz, ganz starke Einzelsongs auch.
Als ich damals mal in New York war zum Beispiel, da war mein Lieblingsort auch Central Park. Und deswegen habe ich mich da schon bevor ich quasi die Serie gesehen habe, eigentlich drauf gefreut, weil ich schon wusste, das ist für New Yorker auch so irgendwie so ein besonderer Ort, weil es ist tatsächlich ja so, wenn man da reingeht, kann man das gar nicht glauben, wie leise es auf einmal wird und so. Es ist schon so eine Art magischer Ort für viele und es kommt in der Serie ziemlich gut rüber, habe ich das Gefühl gehabt, ohne dass ich jetzt natürlich ein New York-Experte bin, weil ich da einmal war, aber das ist mir schon aufgefallen und das sagen ja auch viele. Deswegen, Central Park schafft es irgendwie für mich so den Spirit vom Central Park, vom echten Central Park irgendwie rüber zu bekommen.
Ja, es ist eine sehr schöne Liebeserklärung an diesem Park, das stimmt.
Genau. Dann haben wir zwei Apple TV Plus Serien auf Platz Nummer 9. Also dieser kleine Streaming-Anbieter hat es dann doch noch weit geschafft. Bei mir kommt, wie gesagt,
dieser kleine Indie-Anbieter.
Ja, kleine Indie-Firma, die wir jetzt hier nochmal pushen. Aber kommen wir zu Platz 8.
Bei mir ist Platz 8 tatsächlich auch schon einmal erwähnt worden. Es ist nämlich What We Do in the Shadows. Die Begeisterung war vielleicht nicht ganz so hoch wie im ersten Jahr, einfach weil es nicht mehr neu war, aber, und es liegt auch schon relativ weit zurück, dadurch, dass jetzt dieses Jahr diese Pandemie war, ist es mir noch viel schwerer als sonst gefallen, mich an die frühen Serien des Jahres zu erinnern, weil es kommt mir so, ich war selbst überrascht, dass die zweite Staffel dieses Jahr war. Ich dachte so, das ist ja 4 Jahre her oder so. Die Erinnerungen sind nicht mehr ganz so bunt an diese zweite Staffel, aber ich erinnere mich trotzdem noch, dass es wieder in meinen Augen eine der lustigsten Comedy-Serien Amerikas war und auch wieder ein paar tolle Gastauftritte hatte. Zum Beispiel ist das Kind aus The Sixth Sense dabei. Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Der spielt einen sehr lustigen Charakter und einfach auch wieder ganz schöne Einzelepisoden. Also für diejenigen, die das jetzt noch gar nicht kennen, kann ich vielleicht nochmal kurz sagen, worum es generell geht. Das ist eine Vampirkomödie. Es ist basiert auf dem neuseeländischen Film, der genauso heißt What We Do in the Shadows oder auf Deutsch mit dem furchtbaren Namen, ich glaube, Vierzimmerküche Sarg oder Fünfzimmerküche Sarg, von Taika Waititi, der ja sowieso einer der coolsten Filmproduzenten im Geschäft gerade ist, unter anderem bekannt für Thor 3 oder jetzt auch bei The Mandalorian ganz aktiv. Mit neuen Darstellern auch, also im Vergleich zum Film, wo man auch erst so dachte, oh, ob das was Gutes wird, aber Matt Berry, Kaivan Novak und Natasia Demetrio heißt sie, glaube ich, die sind mir auch schon total ins Herz gewachsen, obwohl sie diese unglaublich schwierige Aufgabe hatten, Figuren neu zu besetzen, die man schon sehr mochte, nämlich damals hier mit Jermaine Clement und Taika Waititi selbst auch. Und es funktioniert nach wie vor genial und ich sehe auch irgendwie nicht, wie diese Serie an Charme verlieren kann, weil diese kleine Erfolgsformel, dass da einfach Vampire sind, was ja etwas sehr Gruseliges an sich ist, die aber alberne Dinge machen und eben auch wie bei Ted Lasso nie den Bogen überspannen oder vielleicht manchmal überspannen, aber das immer auf so eine sympathische Art und Weise, dass es nicht schlimm ist. Das wird, glaube ich, noch viele Staffeln weiter funktionieren und ich hoffe, dass die Serie alt wird und, wie gesagt, noch viele schöne Episoden auf die Beine stellen kann. Und ich hoffe, dass du es irgendwann auch für dich entdeckst, ja. Weil dir entgeht was.
Ja, also ich habe mich ja schon gefreut, ohne dass ich es gesehen habe, aber ich habe mich für dich ein bisschen gefreut, dass es bei den Emmys ja auch diesmal Erwähnung fand. Also das fand ich ganz schön. Aber wie gesagt, ich kann nicht viel dazu sagen. War nicht auch Nick Kroll dabei in der Staffel? Habe ich das nicht irgendwo gehört?
Der war in der ersten Staffel dabei.
In der ersten Staffel, okay. Mhm. Ja, das ist natürlich auch ein gutes Argument.
Einen verfluchten Hexenhut.
Okay. Ja, also mich macht vieles da an dieser Serie sozusagen, aber ich habe es bisher noch nicht gesehen, deswegen kann ich leider nichts dazu sagen. Ich gehe gleich weiter zu meinem Platz Nummer 8 und frage dich aber erst, ob du es schon hast und zwar oder ob du es noch hast. Mhm. Und zwar eine HBO-Miniserie, I Know This Much Is True. Kommt es bei dir noch?
Nein, kommt nicht.
Nee, okay.
Also red frei.
Ja,
darüber, okay. Und versuch nicht zu depressiv zu werden.
Nein, ist. Genau das ist der Punkt. Als es damals rauskam, haben nämlich viele geschrieben, ja, jetzt nicht sozusagen. Also jetzt gerade können wir das nicht brauchen. So eine wirklich ultra depressive Miniserie mit Mark Ruffalo, der sich da gefühlt jahrelang darauf vorbereitet hat, auf diese Rolle, da ein Brüderpaar zu spielen, von denen einer, ja, also psychisch sehr, sehr beeinträchtigt ist, der sich in der ersten Folge, glaube ich, die Hand in der Bibliothek abschneidet. Mhm. Also das ist so der Ton, mit dem es losgeht. Und es wird nicht gerade leichter von den Themen, die es verhandelt, sage ich mal. Also es ist wirklich nichts für die Weihnachtsfeiertage, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, da braucht man wirklich, also man braucht Zeit, man braucht auch vielleicht mehrere Tage. Ich würde es auch nicht bingen jetzt. Aber wie gesagt, es geht wirklich um ein Brüderpaar, beide von Mark Ruffalo gespielt. Er hat dafür auch den Emmy bekommen, absolut zu Recht. mehr kann man eigentlich gar nicht sagen, weil es passiert nicht so wahnsinnig viel. Also es geht mehr oder weniger um die Vergangenheit der beiden, mehr als um die Zukunft. Also klar, der eine Bruder, von dem ich gerade gesprochen habe, der wird dann in eine Anstalt eingewiesen und Mark Ruffalo, der andere, Dominic, versucht dann quasi die ganze Staffel über ihn wieder da rauszubekommen, mehr oder weniger. Aber dazu muss er eben auch in seine Vergangenheit eintauchen und so weiter. Tolle Nebendarstellerin, auch mit Rosie O'Donnell, die mich da überrascht hat, irgendwie als Wärterin da oder als, ja, schon so eine Art Kontaktperson auch für den, sag ich mal, gesunden Mark Ruffalo. Und Catherine Hahn als Ex-Frau, also auch tolle weibliche Nebendarstellerin. Die Geschichte hat mich super erreicht einfach, also emotional auch. Es war sehr, sehr melancholisch, aber mir hat es irgendwie reingepasst, so da irgendwie alle zwei Tage mal eine Folge zu sehen. Aber wie gesagt, es ist jetzt nichts, was man schauen sollte, wenn man gerade eh irgendwie so Schmerz hat oder irgendwie gerade nicht zurechtkommt mit der Welt, dann würde ich nicht zu I Know This Much Is True, immer noch ein fürchterlicher Titel, würde ich nicht dazu empfehlen. Ich weiß auch nicht bis heute, was dieser Titel bedeuten soll, aber es ist ja ein Buch, glaube ich, auf dem das basiert. Und das heißt also, ja.
Ja, ich habe auch nur die ersten, ich glaube, zwei Folgen gesehen und es war wie eine riesige Last auf den Schultern zu tragen, die ich zum Glück nicht tragen musste. Also habe ich dann auch ganz schnell Abstand davon genommen. Vielleicht in irgendeinem starken Moment schaffe ich das nochmal, aber das ist ja wirklich, ich finde die Serie ja auch relativ zynisch, was ich dann, vielleicht ist das ein falscher Eindruck nach zwei Episoden, was ich dann irgendwie auch nicht so gut finde, wenn die Serie schon so düster ist, dass sie auch noch so zynisch sein muss, also so eine ganz kleine Kleinigkeit nur, an der ich das jetzt festmachen will, als diese eine Figur dann alte Briefe oder ein Tagebuch auf Italienisch findet und das unbedingt übersetzen lassen will, weil es irgendwie von irgendeinem geliebten Menschen, der Opa war oder so, ich kann mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall, sie findet das Tagebuch von einem Vorfahren und denkt sich, es ist eine schöne Überraschung für die Person, mit dem der verwandt ist, wenn sie das übersetzen lässt, um dann zu sehen, was das für ein Typ war. Und dann war das einfach der schlimmste Mensch überhaupt, was durch dieses Tagebuch enthüllt wurde. Irgendwie, ich weiß nicht, Rassist, Sexist und alles mögliche. Da dachte ich mir, wow, okay, wenn selbst hinter so kleinen, süßen Gesten dann irgendwie der dicke Hammer noch wartet, um einen nochmal in die Magengrube zu hauen, dann kann ich mir das nicht antun.
War das die Folge mit dem Affen? Da kommt nämlich noch eine. Die finde ich super. Also da wird nämlich diese Geschichte, die da in diesem Tagebuch steht, auch bildlich gezeigt. Und da geht es um den Affen.
Das habe ich noch nicht gesehen.
Und also die Szene ist auch, da denkst du dir, oh Gott, wie kann ich das gerade schauen? Aber also da gibt es noch eine schöne Folge mit diesem Tagebuch. Ich glaube, ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob es deinen Vorwurf dann so ein bisschen zunichte macht, aber ja, ich kann es verstehen. Wie gesagt, ich kann das super verstehen, wenn man da nicht so einen Zugang findet direkt.
Also ich finde es okay, wenn Serien düster sind, aber ich finde es irgendwie dann zu viel, wenn sie auch noch zynisch sind. Ich weiß nicht, ob die Serie wirklich zynisch ist, aber es kam mir damals ein bisschen so vor.
Okay, na gut, dann springen wir zu Platz 7.
Ja, Platz 7 ist bei mir, ich glaube, du wärst schockiert gewesen, wenn ich sie nicht aufgenommen hätte. Bist vielleicht schockiert, dass sie nicht so weit oben steht, weil das ja auch die Serie war, als wir letztes Jahr darüber gesprochen haben, auf die ich mich am meisten freue in diesem Jahr, nämlich The New Pope, Sequel-Serie, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, es ist eigentlich nur die zweite Staffel, nur eben mit einem neuen Hauptdarsteller, obwohl Jude Law auch weiterhin dabei ist, der neue ist John Malkovich, er ist der neue Papst, wie der Titel schon relativ eindeutig auch vorwegnimmt, und es ist trotzdem sehr anders auch geworden, also dafür, dass es eigentlich alles gleich geblieben ist, ist ja weiterhin von Paolo Sorrentino, daran hat sich jetzt nicht viel geändert, aber dadurch, dass wir jetzt einfach diesen neuen Charakter haben von John Malkovich, der auch so ganz anders ist als Lenny Bellardo, was immer noch der beste Papstname überhaupt ist, Pope Lenny, er heißt ja anders, aber für mich ist es Pope Lenny, was irgendwie auch wieder total erfrischend, weil John Malkovich Charakter ist total schwer zu beschreiben, er ist so eine Art Emo, vielleicht kannst du mir
helfen. Man beschreibt ihn gut als den privaten Modeberater von Meghan Markle, glaube ich, oder?
Ja, stimmt, das trifft schon ganz gut. Er ist ja sehr eng mit Meghan befreundet.
Ja. Und sie ruft ihn die ganze Zeit an, also das war fast meine Lieblingsszene, als Meghan ihn die ganze Zeit anruft und irgendwelche Modetipps von ihm haben will.
Ja, und er ist ja auch wirklich total modisch, das muss man ihm auch eingestehen. Und er ist aber auch sehr sentimental und er war früher auch Punk, also ein Papst, der dann später, oder der früher Punk war, finde ich jetzt als Idee auch ganz interessant. Ja, ich hätte trotzdem lieber noch mehr von ihm und Lenny auch gesehen, weil ich finde, die haben ein bisschen zu wenig miteinander interagiert, vor allem weil Spoiler, ein kleiner Mini-Spoiler, weil Lenny ja auch relativ lang im Koma lag. Ja, aber trotzdem, also diese Serie ist einfach wie für mich gemacht. Es ist schwer zu beschreiben oder schwer zu verstehen, wenn man mich jetzt nicht persönlich kennt, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass Paolo Sorrentino meine Träume durchforstet und dann diese Serie schreibt. Es ist aber trotzdem jetzt nur Platz 7 geworden, einfach weil es irgendwie neue Serien gab, über die es sich vielleicht mehr lohnt zu sprechen. Und obwohl The New Pope immer noch eine meiner Lieblingsserien ist, ist es vielleicht nicht mehr die relevanteste Serie, nicht mehr der Neue in der Klasse. So. Ja.
Also bei mir kommt es auch noch tatsächlich weiter vorne. Ja. Okay. Deswegen, ja, vielleicht
noch ganz... Du hättest mich vielleicht stoppen sollen, sorry.
Ja, nee, kein Problem. Ich finde es immer gut, wenn du dann sofort loslegst. Gar kein Problem. Ich kann auch noch kurz sagen, ja, du hast schon recht. Vielleicht ein bisschen zu wenig Interaktion zwischen den beiden Päpsten. Also es war nicht Two Popes. Also da wurde nicht quasi zwischen den Päpsten wahnsinnig viel geredet oder interagiert. Aber ja, allein schon so Szenen wie die Teaser-Szene, die man wirklich schon ein paar Wochen davor gesehen hat, als da Jude Law am Strand entlang geht und die Nonnen, die Schwestern um ihn herum in Bikinis Volleyball spielen. Also das ist schon natürlich eine Szene, die man nicht so schnell vergisst. Und da gibt es viele, viele Szenen, die man einfach nicht vergisst, weil die halt audiovisuell so stark umgesetzt sind und so ungewöhnlich teilweise umgesetzt sind. Also die Musikauswahl finde ich immer noch grandios immer, wie er da irgendwelche Popstücke findet, die dann aber doch irgendwo passen. Also allein das Finale dann am Ende finde ich einfach geil, dieses Bild. Du weißt genau wahrscheinlich, was ich meine, als da diese Menschenmasse ist. Also großartig. Und ich finde, man darf auch nie vergessen, dass man da drin auch noch Kardinal Vojello hat, Silvio Orlando. Der spielt einfach wahnsinnig gut und seit zwei Staffeln lang, der ist ja eigentlich die große Konstante da drin und hat so lustige Szenen, so ein gutes Timing auch. Also darf man einfach, glaube ich, nicht vergessen, da immer wieder zu erwähnen. Hätte ich auch mal gerne irgendwo nominiert gesehen, aber das ist wahrscheinlich viel zu unrealistisch. Ja gut, dann komme ich zu meinem Platz 7, ein Klassiker. Ich weiß nicht, ob er bei dir noch irgendwo Platz gefunden hat, aber ich muss ihn drin haben. Auch eine Serie, die vor Corona kam und deswegen schon so ein bisschen leider in Vergessenheit geraten ist. Aber der letzte Teil der letzten Staffel von BoJack Horseman muss ich einfach hier nennen. Kommt er bei dir noch?
Kommt bei mir noch, es kommt bald.
Okay, dann, bald schon. Nee, dann überspringe ich ihn jetzt mal und dann warten wir gleich drauf. Bei so viel gibt es dazu auch nicht zu sagen und wir können auch nicht so viel spoilern zum Ende. Deswegen überspringe ich ihn jetzt mal kurz. Also Platz 7 bei mir, BoJack Horseman, bei dir war es New Pope. Dann gehen wir gleich weiter zu Platz 6.
Willst du dann diesmal Platz 6 machen, damit ich nicht
kann
hier...
Kann ich gerne machen. Ich kann dir aber gleich sagen, dass es Ted Lasso ist bei mir. Also, deswegen können wir den auch gleich wieder überspringen gleich. Deswegen, ja, Platz 6 bei dir.
Mein Platz 6, ich weiß nicht, ob er bei dir noch kommt, du kannst mich diesmal bremsen, The Plot Against America.
Nein.
David Simon Miniserie. David Simon kennt man ja hauptsächlich von The Wire, aber hat ja auch noch viele andere Serien für HBO gemacht, wie Tremé, vielleicht nicht ganz so bekannt, oder Show Me a Hero und The Deuce auch mit James Franco. Und seine neue Serie heißt eben The Plot Against America. Es ist eine Adaption von einem, ich bin immer geneigt, Eric Roth zu sagen, aber es ist, glaube ich, Philip Roth, von einem Philip Roth-Roman, der so ein bisschen beschreibt, wie Faschismus in Amerika eine Chance hätte. Und es spielt in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Und im Zentrum steht die reale historische Figur Charles Lindbergh, dieser Flugpionier, der über den Atlantik geflogen ist. Und es ist so ein bisschen alternative Geschichte, so wie man das vielleicht von The Man in the High Castle kennt. Weil dieser Charles Lindbergh, der auch in Wirklichkeit damals sehr mit den Nazis sympathisiert hat, der tritt als Präsidentschaftskandidat an. Und er gewinnt dann am Ende auch die Wahl und sorgt eben dafür, dass Amerika sehr auch Richtung Nationalsozialismus abrutscht. Und wir bekommen das Ganze erzählt aus der Perspektive einer jüdischen Familie, wo Winona Ryder auch dazu gehört. Also sie ist quasi die Tante von der zentralen Familie, um die es geht. Ansonsten ist da auch noch, wie heißt er, John Turturro, spielt auch mit. Das ist so ein Rabbi, der am Anfang auch sehr viel Werbung für Charles Lindbergh macht und dann erst mit der Zeit merkt, was er da für einen Typen an die Macht gebracht hat. Und es ist, ich glaube, damals war es noch deutlich effektiver, weil es war damals noch eine ganz andere Welt. Da saß wirklich jemand im Weißen Haus, wo man nicht so ganz wusste, wohin der jetzt Amerika steuern will. Gut, er sitzt immer noch im Weißen Haus, aber es deutet sich ja an, dass das Kapitel bald beendet ist. Aber The Plot Against America hat, als es im März, glaube ich, rauskam, einfach wirklich nochmal sehr mit diesen Ängsten gespielt, was wäre, wenn Amerika komplett abrutscht. Und es hat es einfach sehr Schritt für Schritt realistisch gezeigt, wie das tatsächlich denkbar wäre. Mhm. Und es ist eine unglaublich effektive Serie. Ich habe sie jetzt auch so weit oben, weil sie auch so eine Relevanz hat. Und ja, damals hat man es auf jeden Fall noch deutlich mehr gefühlt als heute wahrscheinlich, wenn man sie jetzt schauen würde. Hast du sie gesehen trotzdem auch?
Oder? Ich habe sie gesehen und es war vorher auch eine Serie, die ich bei den Honorable Mentions extra nicht erwähnt hatte, weil ich schon erwartet hatte, dass du sie noch drin hast.
Ah, ja.
Es ist eine von diesen vielen HBO-Serien in diesem Jahr, auch Perry Mason zum Beispiel, die ich irgendwie schon mochte, aber es dann letztendlich doch nicht bei mir geschafft hat, weil es immer so ein, zwei Versatzstücke gibt, die ich irgendwie nicht mochte. Zum Beispiel bei Plot Against America, diese ganze Sache mit den Kindern fand ich irgendwie, also hat mich irgendwie ein bisschen gelangweilt, ehrlicherweise. Mhm. Und ich fand es auch ein bisschen, aber das ist wahrscheinlich gar nicht so die Schuld der Serie oder des Buches sogar, dass der Vergleich zu Trump natürlich so auf der Hand liegt, dass es mir an einigen Stellen fast schon ein bisschen zu plump war, dieser Vergleich. Und deswegen habe ich es jetzt mal hier nicht drin, aber handwerklich toll und auch schauspielerisch. Also ich fand die Familie da eigentlich, vor allem die Erwachsenen, da gab es wirklich super Szenen, super Dialoge.
Zoe Kazan auch, mir ist gerade der Name nicht eingefallen, deshalb habe ich so ein bisschen rumgeeiert.
Zoe Kazan,
aber Zoe Kazan spielt ja auch mit und sie ist auch ganz wunderbar. Ja.
Dann gehen wir weiter zu Platz 5. Bei mir ist es wieder jetzt eine Serie, die du schon genannt hast, zwar The New Pope, also für mich auch natürlich großartig gewesen in diesem Jahr. Auf jeden Fall sollte man sich das anschauen, weil es einen irgendwie komplett aus der realen Welt rausholt, weil es ist einfach so anders von den Bildern, die man sieht, von den Charakteren, die man sieht, also über Kleinwüchsige bis Leute mit irgendwelchen anderen körperlichen Beeinträchtigungen und so. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass da Sorrentino auch so eine ganz starke Faszination hat mit irgendwie so ungewöhnlichen optischen Elementen, auch optisch ungewöhnlichen Menschen. Wie gesagt, man sieht hier Sachen, die man anderswo nicht sieht und deswegen sollte man sich das mal anschauen. Es ist wirklich eine Serie, die so ein bisschen rausfällt, auch unter den anderen Serien, die hier drin sind, weil es einfach so absurd teilweise und so surreal auch ist, aber dann halt in einigen Momenten wieder so emotional wird und so echt ist. Das war Platz 5 bei mir. Platz 5, jetzt habe ich ein bisschen Überblick. Hatten wir Platz 5 bei dir schon?
Nee, das war ein Platz, den du nämlich schon genannt hast. BoJack Horseman kommt jetzt bei mir.
Ah ja, super, da können wir darüber
sprechen. Geredet, genau. Willst du anfangen?
Ja, gerne. Also BoJack ist natürlich klar, ist ja eine meiner Lieblingsserien. Und ich habe das gar nicht so überblickt am Anfang, aber ich glaube, so die einzige Netflix-Original-Serie, die ich hier drin habe, und das ist ja schon außergewöhnlich, weil es halt die Serie ist oder eine der Serien ist, mit denen Netflix sehr an den Start gegangen ist. Also ja, ich weiß nicht, wie man das jetzt deuten kann bei Netflix, aber irgendwie war das Jahr wahrscheinlich so, was die absoluten Spitzenserien angeht, jetzt nicht so das ganz große Jahr. Ja. Aber BoJack hat es geschafft und absolut zu Recht, weil die Serie natürlich zu einem absolut guten und ja zufriedenstellenden Ende gekommen ist. Also das war so, dass man im Endeffekt jetzt alle Charaktere nochmal gesehen hat. Man weiß, was einigermaßen aus allen Charakteren geworden ist. Man hat noch ein paar Fragezeichen. Man hatte auch ein bisschen was zu interpretieren am Ende noch. Aber gerade die vorletzte Folge, The View from Halfway Down, also fand ich absolut großartig und ein tolles Bild, was da aufgemacht wurde. Man hat den Spagat geschafft, so auch Rückgriffe so in die Vergangenheit mit einigen Charakteren zu schaffen, einige da zurückzuholen, aber auch gleichzeitig dann ja doch zu zeigen oder doch auch BoJack dazu zu verurteilen, was er natürlich auch falsch gemacht hat. Also der kam jetzt da nicht irgendwie ungestraft davon am Ende. Und das muss man erstmal so hinkriegen, dass man dann trotzdem aber als Zuschauer irgendwie zufrieden ist am Ende. Und das haben sie hier geschafft. Deswegen BoJack auf Platz 7 bei mir und auf Platz 5 bei dir.
Genau, bei mir auch. Ich kann auch nur alles unterschreiben, was du gesagt hast. Ich hätte jetzt auch nicht unbedingt noch eine weitere Staffel gebraucht. Ich finde es waren ja im Prinzip, also offiziell 6 Staffeln, aber eigentlich waren es ja 7, kann man sagen, weil es nochmal so aufgeteilt wurde. Es reicht auf jeden Fall. Es ist alles erzählt. Ich fand auch das Finale genauso bewegend, wie ich es erwartet hatte. Auch die allerletzte Szene speziell, ohne da jetzt viel drüber reden zu wollen, aber die ist mir auch total im Gedächtnis hängen geblieben. Und einfach auch wirklich, es ist vielleicht irgendwie nach so vielen Jahren, ist es ja schon als gegeben quasi so akzeptiert, aber es ist einfach unglaublich, dass diese, es ist eine Animationsserie, von der wir hier reden, die wirklich damit angefangen hat, dass es witzig ist, wenn Tiere sich wie Menschen verhalten. Also dass wir eben in einer Welt leben, wo Tiere ganz normale Menschenjobs haben und auch, dass es tatsächlich auch noch Menschen in der Welt gibt, die dann auch mit Tieren interagieren, als wäre es das Normalste. Und es hat sich einfach weiterentwickelt zu einer der tiefgründigsten und emotionalsten Dramaserien, die es auch so gibt. Und auch die wirklich wichtige Dinge auch über psychische Probleme zu sagen hatte, speziell über Alkoholsucht oder auch über Depressionen. Und ja, es ist einfach immer wieder erstaunlich, dass eine Animationsserie sich solchen ernsten Themen annehmen kann. Und ich finde es auch gut, dass das Tuca und Birdie ist ja so eine Art Spin-off, also es ist ähnlich, in einer ähnlichen Welt, wo es auch so Tier- oder menschenartig anthropomorphe Tiere gibt. Die wurde ja von Netflix nach einer Staffel schon abgesetzt ursprünglich und das wurde jetzt ja, also es wird jetzt ja wahrscheinlich doch noch eine zweite Staffel geben. Da bin ich sehr froh, dass sozusagen der BoJack irgendwie weiterlebt, auch in einer neuen Serie.
Genau, dann kommen wir zu Platz 4. Ich fange mal an. Mhm. Und die Serie habe ich vorher schon auch aus deinem Mund mal gehört, aber sie ist bei dir nicht hier drin. Deswegen kann ich sie hier ja ohne sozusagen vorzugreifen erwähnen. Und zwar Rami, die zweite Staffel. Ja. Ich hatte sie letztes Jahr noch nicht gesehen, die erste Staffel, als wir letztes Jahr den Podcast gemacht haben. Muss aber sagen, dass die zweite ich sogar noch besser finde als die erste. Und ich fand es unglaublich, wie gut die mich erwischt hat. Die hat mich irgendwie auf einen guten, weiß nicht, die hat mich da gut erwischt. Irgendwie. Die hat mich super erreicht. Die zweite Staffel ist fast noch eindrucksvoller, weil sie natürlich noch einen Superstar dazu bekommen hat, und zwar Mahershala Ali, der da als Sheikh da reinkommt und Rami gleich mal unter seine Fittiche nimmt und ihn jetzt versucht, da von seinen Sünden zu befreien, von seinem gottlosen Leben. Rami versucht es ja immer wieder, aber ja, Mahershala Ali will jetzt sozusagen das letzte bisschen auch noch an Willen und Glaube an sich selbst da irgendwie reinbringen, dass der das endlich mal schafft. Also ganz kurz nochmal für alle, Rami ist ja die Serie quasi aus der Feder von Rami Youssef, der ja über sein muslimisches Leben in Amerika spricht, so im Kurzen. Die ganzen Probleme, die damit einhergehen, nicht nur sozusagen der Amerikaner mit Muslimen, sondern auch unter Muslimen und sozusagen in der Familie, in der er sich da bewegt. Also gerade auch die hat in dieser Staffel ganz schön viel zu tun. Also überrascht mich auch immer wieder, wie sehr die Serie daran interessiert ist, diese Geschichten weiterzuerzählen. Es gab eine richtig gute Folge, finde ich, in dieser Staffel mit der Schwester, wo sie denkt, sie ist krank, sie ist todkrank, denkt sie. Mhm. Und das kennt man irgendwie doch von sich selbst so. Ich habe mich da so wiederentdeckt irgendwie in dieser Folge, weil die da so eine Angst hatte, weil ihr die Haare irgendwie ausfallen und sie denkt, jetzt ist zu Ende, jetzt von allen Seiten merkt sie da irgendwie, wie sie jetzt irgendwie krank wird und so weiter. Sie ist sterbenskrank und am Ende, Spoiler, aber nee, das ist kein Spoiler, aber es stellt sie dann natürlich nicht als die allerschlimmste Krankheit raus. Ja. Aber auch so der Onkel und die Mutter, die wird jetzt auch langsam zu einer meiner Lieblingsschauspielerinnen, Hiram Abbas.
Ja, als aus Mutter. Succession kennen wir sie auch schon, ne?
Genau. Hat auch eine super Folge, wo es um ihre Einbürgerung geht und sie auch.
Das ist meine Lieblingsfolge auch, ja.
Wo sie auch Angst hat, dass sie da jetzt alles verkackt sozusagen bei den Leuten und sich da jetzt irgendwie mit der Polizei anlegt und deswegen jetzt irgendwie ihren Einbürgerungstest nicht besteht. Und auch eine geile Folge mit einer tollen, mit einer tollen Cameo-Schauspielerin sozusagen. Das war Mia Khalifa, die Pornodarstellerin.
Ah, okay, nee. Sorry.
Ja, habe ich auch zum ersten Mal gehört. die tritt hier auf und hat auch eine lustige, also eine sehr surreale Szene auch da, als sie da auftritt. Aber es ist eine lustige Serie, die aber gleichzeitig immer noch sehr, sehr viel zu sagen hat. Und deswegen, Rami hat mich super erwischt in diesem Jahr.
Ja, und auch, dass es wirklich so, also so Einzelepisoden für jeden Charakter gibt. Das, wie du gesagt hast, die Mutter hatte eine starke Einzelepisode, die Schwester, aber eben auch der Vater und der Onkel. Und ich weiß nicht, ob man die Folge von Steve in, wo war das, Atlantic City, ist ja irgendwie auch so ein bisschen eine Steve-Folge. Also da kommt wirklich keiner zu kurz. Es ist einfach sehr schön, dass Rami Youssef, ich kann mich nicht mehr so gut an die erste Staffel erinnern, aber vielleicht hat das jetzt sogar noch ein bisschen zugenommen, dass er den anderen Nebendarstellern jetzt sogar noch mehr die Bühne bereiten kann. Weil was muss er noch beweisen? Er hat jetzt seinen Golden Globe. Ja. Seine Karriere ist jetzt auf jeden Fall in trockenen Tüchern für die nächsten Jahre. Der wird 4 Aufträge kriegen. Wirklich eine sehr charmante Serie.
Es gab auch in Staffel 1 diese Einzelepisoden. Ich erinnere mich noch an die Mutter, die dann Uber-Fahrerin wurde, weil sie ihr irgendwie langweilig war und die Leute irgendwie genervt hat im Auto und so. Also das gab es schon auch, aber hier, finde ich, hat man es noch irgendwie alles noch relevanter hingekriegt in der Staffel. Ja. Von daher, ja, Platz 4 bei mir. Was ist bei dir auf Platz 4?
Bei mir auf Platz 4 ist eine Serie gelandet, wo ich, also du hast sie auch schon erwähnt, das ist The Good Lord Bird von Ethan Hawke, und Ethan Hawke spielt auch die Hauptrolle. Und es ist, ich habe nicht so wirklich viel erwartet, aber ich habe relativ schnell gemerkt, so, oh, das wird gut, das wird Spaß, wo ich mir dann so richtig beim Schauen die Hände gerieben habe und gemerkt habe, okay, das wird eine gute Serie. Also es geht um ich weiß nicht, ob es das Wort im Deutschen auch gibt, Abolitionisten, also ein Mann, der eben Sklaverei abschaffen will, John Brown heißt er, glaube ich, ja, Brown, ja, in der Zeit kurz vor dem Bürgerkrieg in Amerika. Und das ist so ein christlicher Fanatiker, aber auf eine ganz sympathische Art. Also er ist absolut durchgeknallt und irgendwie auch gefährlich. Also er gilt auch als berüchtigter Mörder in der Gegend, wo er unterwegs ist, so Kansas und so, oder auch Virginia. Aber er kämpft halt für eine gute Sache. Deshalb ist es okay. Es erinnert ein bisschen an Django Unchained von Tarantino. Also so ein Western-Streifen ist es auf jeden Fall. Und es gibt die bösen Sklavenhalter und natürlich dann die Helden, die gegen die Sklaverei kämpfen. Aber es ist vielleicht nicht ganz so, nicht ganz so comichaft wie bei Tarantino, sondern irgendwie auch mit sehr durchdachten Szenen und auch historisch vielleicht noch ein bisschen anspruchsvoller, weil eben auch viele echte Figuren vorkommen, zum Beispiel auch Harriet Tubman oder Frederick Douglass, auch wieder gespielt vom, ist irgendwie auch einer der ganz großen Gewinner dieses Jahr, habe ich das Gefühl, David Dix, weil wir hatten ja auch schon in Central Park erwähnt und ich glaube, mitgespielt hat er auch in Snowpiercer, obwohl das jetzt vielleicht nicht so erwähnenswert ist, aber auf jeden Fall Hollywood entdeckt ihn langsam, den Hamilton-Star, was mich sehr freut. Ja, und The Good Lord Bird sind, glaube ich, nur 7 Folgen auch, und auch eine Miniserie. Und wenn man auf Western steht, sollte man es auf jeden Fall schauen. Aber auch so, erzählt wird das Ganze aus der Sicht eines Jungen, der aus der Sklaverei flieht und sich dann als Mädchen ausgibt, weil er da dann eben sicherer erstmal unterwegs ist, solange er bei John und seinen Verbündeten dabei ist, als wenn er ein Junge wäre. Und auch so die Beziehung zwischen ihm und Ethan Hawkes Charakter zu sehen, der einfach wirklich, er ist so eine Art, eigentlich wirklich ein voller Comic-Relief-Charakter auch, weil er ist, man kann ihn nicht wirklich ernst nehmen, weil er, wie gesagt, wirklich einen an der Waffel hat. Aber wenn er dann mit diesem Jungen redet, dann spürt man auch wieder so ein bisschen seine menschliche Seite. Und das funktioniert total gut. Und kleiner Mini-Spoiler, oder vielleicht, um es Leuten noch schmackhafter zu machen, Maya Hawke, die Tochter von Ethan Hawke, tritt auch auf. Man kennt sie aus Stranger Things zum Beispiel. Ja. Und ja, es war Spaß, es hatte aber irgendwie auch eine ernste Note, weil das Thema eben ein sehr ernstes ist und jetzt auch dieses Jahr nochmal sehr viel Relevanz bekommen hat, wo es ja dann auch darum ging, so Statuen von irgendwelchen Südstaaten generieren, ob man die jetzt abreißen sollte. Auf jeden Fall eine Serie auch wieder, die gut in den Rahmen gepasst hat jetzt gesellschaftlich.
Dann kommen wir schon aufs Treppchen und ich würde sagen, so ziemlich das Gegenteil von Good Lord Bird, jetzt bei mir auf Platz 3, und zwar I May Destroy You. Mhm. Also was heißt das Gegenteil? Aber ich würde sagen, keine Serie verkörpert 2020 so diesen Geist, jetzt ohne Corona mal, aber diesen Geist von 2020 so gut wie I May Destroy You. Ich weiß nicht, kommt es bei dir noch?
Ja, es war ähnlich wieder wie mit Fleabag letztes Jahr, wo ich mich echt geschämt habe, dass ich es nicht weiter nach vorne packen konnte. Ich habe es natürlich auch gesehen, ich fand es auch sehr, sehr gut an vielen Stellen, aber irgendwie so hat es mich dann persönlich da nicht ganz so gepackt. Ich habe es auf jeden Fall bei meinen Honorable Mentions dabei, habe es weggelassen, weil ich geahnt habe, dass es bei dir weit vorne kommt. Aber erzähl du dann mal.
Ja, also ja. So wahnsinnig viel brauche ich gar nicht erzählen, weil wir haben es erst vor 2, 3, 4 Wochen oder so besprochen hier im Podcast. Mhm. Aber ja, Michaela Cole schreibt, inszeniert und spielt selber die Hauptrolle. Es geht kurz gesagt um die verschiedenen Schattierungen von Sexismus, sexuellen Übergriffen, Vergewaltigung natürlich auch, aus der Sicht einer schwarzen Frau und ja auch aus der Sicht von ihren teilweise queeren Freunden. Ich weiß, ich kann es nicht selber natürlich sagen, weil ich nicht selber die Erfahrung gemacht habe. Für mich klingt es, und so schreiben ja auch und sagen auch einige, dass es ein relativ realistischer Umgang mit oder nach einer Vergewaltigung ist, weil man nicht so unbedingt gleich sofort was damit zu tun haben will oder damit umgehen will, sondern das Ding erstmal wegschiebt so. Und das hat mich erst gewundert, also ich habe es ja auch gesagt damals, mich jetzt gewundert, dass die Serie nicht so eine Art Mini-Detective-Show ist, wo sie so ermittelt oder wo sie so versucht rauszubekommen, wer es denn jetzt war, weil sie weiß es ja nicht, sie wird vergewaltigt und hat im Prinzip einen Filmriss, weil ja sie mit so K.O.-Tropfen da gefügig gemacht wurde quasi. Also das passiert nicht, sondern es ist dann im Prinzip ein Thema, was immer mal wieder so sie dann beeinflusst, was immer wieder so aus der Vergangenheit zurückkommt zu ihr, aber was jetzt nicht so ein durchgängiger, so es wird hier miaut gleich, nee, aber was jetzt nicht so ein durchgängiges Thema ist, was die ganze Zeit so zum Vorschein kommt, und das hat mich irgendwie beeindruckt, und es geht dann eben viel um die anderen Charaktere, muss man sagen, die natürlich auch wieder mit diesen Themen irgendwie in Kontakt kommen und so weiter, also tolle Alltagsbeobachtungen und trotzdem, trotz dieser ganzen schweren Themen, trotzdem noch diesen Humor auch da reinzubekommen, das ist schon wirklich ein krasser Spagatakt und ja, vielleicht so vergleichbar wirklich mit Fleabag aus dem letzten Jahr, also vielleicht so das Fleabag von 2020. Dann bei dir Platz 3.
Bei mir Platz 3, also wurde auch schon erwähnt, Lovecraft Country. Du hast gesagt, du hast nach dem Piloten so ein bisschen die Begeisterung verloren, und es ist tatsächlich so, also der Pilot und besonders gleich die allererste Szene macht schon sehr groß was her. Also die erste Szene, es ist wirklich einfach komplett übertrieben. Es ist so ein bisschen fast schon hyperaktiv, wie die Serie einfach so viel an Bildern schon reinsteckt, weil es, also diese ganze Mythenwelt von H.P. Lovecraft dort in einem Mischmasch gleich mal auf die auf die Zuschauer draufzuwerfen, als wäre das so eine Ansage, von wegen hier, das erwartet euch. Und danach ist es dann doch etwas ruhiger wieder. Aber natürlich kann man das ja nicht so durchziehen, und das ist, glaube ich, auch nicht das, was du dir da vorgestellt hättest. Aber diese Serie hat mich trotzdem immer wieder gepackt, und besonders auch gegen zur Mitte der Staffel wurde es nochmal ganz stark. Da gab es eine Folge, die ausschließlich dann in Korea gespielt hat, weil es geht ja im Zentrum um einen Koreakriegsveteran, Atticus Freeman, gespielt von Jonathan Mayers. Und es spielt eben in Jim Crow-Zeiten in Amerika, also mit der rassistischen Gesetzeslage, wo Schwarze wirklich nicht sicher durch Amerika gehen konnten, weil sie an jeder Ecke theoretisch von irgendeinem auch Polizisten dann gelyncht hätten werden können. Und diese Serie, wie gesagt, sie spielt mit den Mythen von H.P. Lovecraft, aber da ja irgendwie auch bekannt ist, dass der selber ein ganz großer Rassist war, wendet sie so ein bisschen seine eigene Fantasie gegen ihn, weil die Serie kritisiert natürlich Rassismus sehr stark. Die Hauptfiguren, die sind alle schwarz, und sie stellen das auch so dar, dass quasi egal wie schlimm diese ganzen Monster sind, die schlimmsten Monster sind immer am Ende die weißen Rassisten. Das ist auch wieder eine Serie, wie ich schon bei The Mandalorian gesagt habe, das meintest du ja auch, die ganz tolle Einzelepisoden hat. Vor allem, was mir da in Erinnerung bleibt und mich bis heute auch noch albtraummäßig verfolgt, ist Episode 8. Da gibt es so zwei kleine Mädchen, Hopsy und Topsy. Oh, ich weiß nicht, ob du so weit geguckt hast.
Ja, doch.
Oh, das ist wirklich, also eine der gruseligsten Szenen, die ich in einer Serie oder in einem Film gesehen habe. Und das hat das einfach total effektiv gemacht. Und ich habe ja gerade das Wort schon einmal benutzt. Die Serie wirkt wirklich ein bisschen hyperaktiv an vielen Stellen, als ob sie zu viel immer reinbringen will. Aber mir ist das lieber, so ein kreatives Feuerwerk zu haben, was vielleicht ein bisschen umgezügelt ist, als wenn es so ein bisschen flach ist, so, wo zu wenig drin steckt. Und bei Lovecraft Country steckt auf jeden Fall zu viel drin. Also es ist auch keine besonders gut ausgewogene Serie, und auch kann ich auch unterschreiben, das Finale war dann wirklich auch meiner Meinung nach nicht ganz so rund und fast auch ein bisschen enttäuschend, aber es steckt einfach so viel drin, dass es trotzdem absolut sehenswert ist.
Also mich hat es nicht so von der Inszenierung oder von sozusagen den ganzen Themen, die es ansprechen wollte, und den ganzen verschiedenen Arten, wie das angesprochen wurde, also mit irgendwelchen Vorträgen von Bürgerrechtlern und sowas, die dann irgendwie eingeblendet wurden und da eingespielt wurden, statt Musik und so, daran hat es mich nicht verloren, sondern eher in dieser Welt, die einfach für mich irgendwann zu unübersichtlich wurde, also diese Magier und dann diese Zaubersprüche und dann kam das Zeitreisen noch dazu und so weiter, also das hat für mich irgendwann nur noch so gewirkt als irgendein Gimmick, mit dem man dann versucht, dieses Thema, was schon cool ist, also sozusagen zu sagen, ja, der schlimmste Horror ist sozusagen immer noch der alltägliche Rassismus, das war für dann irgendwann nur noch so zum Selbstzweck, fand ich diese, ja, diese Welt, die hat für mich dann nicht mehr so einen Sinn ergeben. Vielleicht hat dann auch bei mir die Aufmerksamkeit nachgelassen, dass ich es einfach nicht mehr so gut überblickt habe, also aus meinem eigenen Verschulden. Aber ich fand halt den Piloten so gut. Es ist fast eine meiner Lieblingsfolgen des Jahres. Ich fand diese Verfolgungsjagd, das ist eine meiner liebsten Verfolgungsjagden, die ich je gesehen habe, so ungewöhnlich, weil sie eigentlich so langsam ist, also in so einem langsamen Tempo im Auto passiert. Aber so, also schlimm, halt was die aussagt, diese Verfolgungsjagd, also großartig, wie man da so eine alltägliche Szene, die man schon oft gesehen hat, nochmal so spannend macht, aber wie gesagt, das passiert für mich zu selten dann, also es passieren dann einzelne Sachen, die cool sind und die coole Ideen sind, aber so das große Ganze hat bei mir nicht mehr gestimmt.
Ja, ist vielleicht auch ein ganz, ganz gutes Fazit dazu, das würde ich auch unterschreiben, viele coole Ideen, aber das große Ganze kommt nicht ganz so rund zusammen am Ende. Aber ich bin bei Serien immer sehr darauf aus, dass es irgendwie was ganz Frisches ist, so, dass es notfalls auch nicht ganz so ausgereift schon sein muss, aber wenn da irgendwie interessante Impulse da drin sind, dann rechne ich das schon ganz hoch an.
Ja. Dann kommen wir zu unseren Plätzen 2 und ich würde sagen, mein Platz 2 ist ein Klassiker, etwas, was jetzt nicht so wahnsinnig viele neue, oder was heißt neue Ideen, natürlich als neue Ideen, aber es ist einfach seit mittlerweile über 10 Jahren fast die gleiche Show, aber es ist einfach von vorne bis hinten perfekt makellos, also man kann nichts anderes sagen, Better Call Saul bei mir auf Platz 2. Mhm. Kommt bei dir noch bestimmt, oder?
Es ist bei mir auch Platz 2.
Okay, perfekt, dann ergänzen wir das perfekt.
Ich war gerade nur verwirrt wegen der 10 Staffeln.
Nein, ich meine im Zusammenhang mit Breaking Bad, was ja die gleiche Crew ist und die machen das, die ziehen sich da jedes Jahr dann nach Albuquerque zurück oder nach Los Angeles und dann erst nach Albuquerque und machen da ihr Ding irgendwie. Diese Crew, die ist für mich auch irgendwie so komplett rausgelöst aus diesem Hollywood-Ding, weil die irgendwie so ihr eigenes Ding machen. Jeder Regisseur, der da hinkommt, jede Regisseurin, die schnappt diesen Spirit da irgendwie perfekt auf und macht eigentlich genau das, was die schon wirklich seit 10 Jahren machen. Und die machen das mittlerweile so perfekt, also wie die mittlerweile ihre Folgen inszenieren und so weiter. Die wissen zu 100%, was sie haben wollen und kriegen das auch perfekt hin. Also die haben so automatisierte Abläufe, glaube ich, mittlerweile im Writers Room, aber dann auch am Set selbst, dass es einfach eine Freude ist, dazu zu schauen und halt auch inhaltlich, also was will man sagen, man hat mittlerweile, glaube ich, einigermaßen verstanden, wo für Jimmy und auch für Mike so die Reise hingeht, aber auch hier haben sie dann irgendwie gecheckt, dass natürlich jetzt unser Interesse ist, zu erfahren, was halt mit Kim passiert, was halt mit Nacho passiert, was jetzt auch mit Lalo passiert, super Neuzugang,
super gespielt. Tommy Deuten ist, wo kommt er auf einmal her? Ja. Er ist in meinen Augen ein absoluter Weltstar, der in jedem Film mitspielen müsste. Und er ist jetzt erst irgendwie richtig angekommen hier auch in amerikanischen Produktionen. Das ist wirklich eine großartige Neuentdeckung. Er wurde jetzt ja auch verpflichtet hier für diese Hawkeye-Serie bei Disney Plus, also eine große Marvel-Serie. Also langsam kommt seine Karriere endlich ins Rollen. Aber dieses Gesicht und dieser Schnurrbart, das ist ja wirklich, hat so ein bisschen was von Burt Reynolds auch fast. Also wirklich. Unglaublich, dass der bisher so unterm Radar geflogen ist.
Eine der geilsten Szenen, als er dann im Finale, glaube ich, ist es, das Fenster runterlässt und dann sein Grinsen da zum Vorschein kommt. Also sehr, sehr schön.
Er hat Better Call Saul nochmal so bereichert. Also falls diese Serie jemals irgendwie die Gefahr gehabt hätte, dass sie ein bisschen einschläft gegen Ende, was, wie du gesagt hast, durch Kim allein schon nicht möglich ist. Also ja, Jimmy und Mike, da wissen wir ungefähr, wo es hingeht. Das ist vielleicht nicht mehr ganz so spannend, aber wir lieben Kim und wir wollen unbedingt sehen, was aus ihr wird, aber durch Lalo und Tony Dalton ist es jetzt nochmal so spannend geworden, dass wir so einen Schurken auf, ich finde ihn sogar interessanter jetzt als Gus Fring, vielleicht liegt es natürlich auch daran, dass wir Gus Fring schon lange kennen und so und er ist das Alte und ich bin da immer sehr auf das Neue dann fixiert, aber ja, der hat so eine richtige Raubtierhaftigkeit an sich, dieser Tony Dalton. Also eine der besten Folgen für mich war diese Staffel auch die, wo Mike und Jimmy einfach durch die Wüste irren.
Batman.
Es passiert nichts, ja genau, Batman, außer dass sie durch die Wüste irren und am Verdursten sind. Aber es ist trotzdem einfach so packend alles umgesetzt, dass man da keine Sekunde Langeweile hat.
Der geilste Fakt, den ich, glaube ich, im Better Call Saul Insider-Podcast gehört habe, dass sie die Folge ursprünglich, glaube ich, You're In nennen wollten. Ne? Also die Leute, die es gesehen haben, wissen jetzt, warum das witzig ist. Ja. Aber okay, wie gesagt, Better Call Saul, ich tue mich da immer schwer, auch natürlich objektiv zu sein, aber ich glaube, auf Platz 2 ist es hier gut eingeordnet. Es ist nicht das Neueste des Jahres, es ist nichts, was auch irgendwie den Zeitgeist widerspiegelt oder so, aber es ist einfach in so einer Perfektion gemacht und ein perfektes Setup jetzt für die letzte Staffel, die glücklicherweise auch, glaube ich, 13 Folgen hat oder 12 Folgen hat, wo dann hoffentlich auch nochmal der Weg von Gene, also von dem weiteren Alter Ego von Jimmy, dann am Ende jetzt noch schön zu Ende gebracht wird. Aber ich traue denen das natürlich zu. Also die schaffen das zu 100%. Okay, sehr gut. Dann sind wir uns einig auf Platz 2. Dann machen wir weiter mit unserer Serie des Jahres. Und ich habe jetzt gerade spontan, glaube ich, gar keine Ahnung, was bei dir noch kommt. Du wahrscheinlich bei mir auch nicht. Aber es ist eine Serie, ich fange mal an, die mich auch wirklich auf dem richtigen Fuß erwischt hat, die hundertprozentig bei mir gezündet hat, die super einfach ist, super normal ist und jetzt verrate ich es quasi schon, es ist Normal People.
Ah ja, okay, ich hatte so eine Ahnung. Ich habe gerade nochmal auf meine Honorable Mentions geschaut und da war so das Einzige, wo du noch gar nichts zu gesagt hattest.
Genau, also es ist Normal People, eine Serie, eine Miniserie, 12-teilig, auch schön, glaube ich, 30 Minuten, basierend auf dem Roman von Sally Rooney, spielt in Irland und es geht wirklich um zwei stinknormale Menschen, mehr oder weniger, die sich ineinander verlieben in der Oberstufe und dann wird quasi ihre Liebe, ihr Weg als Paar oder auch als Nichtpaar natürlich, das ist natürlich, liegt natürlich auf der Hand, dass es nicht immer so sein wird, wird dann halt hier in den nächsten Jahren eigentlich bis in die Uni und ich glaube bis ungefähr zum Ende der Uni verfolgt. Und es ist so einfach, aber es ist so genial gespielt. Paul Mescal und Daisy Edgar-Jones, eine perfekte Chemie. Auch noch dieser Fakt natürlich, dass dieses Paar natürlich auch ungleich ist zuerst, also weil er natürlich so ein beliebter Typ ist, der auch in so einer coolen Gruppe, in so einer coolen Männergruppe da drin ist in der Oberstufe und so zum Teil auch da am Mobbing gegenüber von Marianne da teilnimmt sogar.
Ja.
Aber er ist halt, das habe ich damals auch schon im Podcast gesagt, er ist halt in so einer interessanten Rolle, dass er so mehr oder weniger daneben steht und eigentlich zu gut ist und zu sympathisch ist und zu schüchtern ist, auch da so wirklich so mitzumobben und sie dann immer noch so trotzdem als natürlich völlig normales Mädchen irgendwie ansieht, das irgendwie auch nett ist, aber er darf es halt nicht so zeigen. Und dann auch noch diese interessante Komponente, dieser Klasse-Aspekt, also dass die Mutter oder die Familie von Daisy Edgar-Jones, also von Marianne, dass die halt super reich ist und dass die Mutter von Paul Mescal, also von Connor, dass sie bei dieser Familie putzt und das ist so eine sehr, sehr interessante Spannung, finde ich einfach, aus Power Dynamics und so weiter. Und ja, wie die Serie dann weitergeht, also das ist die erste Serie, finde ich, wo ich zu 100% immer alles schon kenne. Also ich kenne wirklich die einzelnen Situationen. Ich weiß genau sozusagen, so Nebencharaktere, die kennt man einfach, wenn man in diesem Alter ist oder in dieser Situation ist. Also wirklich zu 100% kann man die teilweise wirklich nachvollziehen.
Ja.
Deswegen vielleicht auch eine Serie des Jahres, aber vielleicht auch, und das ist mir so gestern Abend noch irgendwie gekommen, vielleicht eine Serie wie Normal People auch deswegen in diesem Jahr natürlich irgendwo gut angekommen oder irgendwie ja relevant gewesen, weil sich nach so viele nach Normalität vielleicht auch sehnen. Also das kann natürlich auch sein.
Ja,
das
stimmt.
Eine so ganz normale Geschichte von zwei Leuten, die sich so verlieben, aber dass sowas irgendwie interessant wird und interessant erzählt werden kann, hat irgendwie den Zeitgeist getroffen, weil es ihn halt überhaupt nicht getroffen hat eigentlich. Weil so eine Geschichte ist ja aktuell gar nicht möglich mit Corona und Dating und sowas. Ist ja ganz schwierig auch in dieser Zeit. Oder generell Schulleben und Unileben, was ja komplett nicht mehr möglich ist. Sowas zu sehen, so eine ganz normale Geschichte hier, wahrscheinlich auch deswegen vielleicht so, irgendwie hat es dem Zeitgeist dann doch entsprochen.
Ja, mir hat es auch total gut gefallen. Ich habe es wie gesagt, erwähnt als eine der Serien, die es nicht auf meiner Liste geschafft haben. Aber ja, wie du gesagt hast, die zwei Hauptdarsteller passen so perfekt zusammen. Also man hat da wirklich auch in den Szenen gemerkt, dass die sich irgendwie auch privat mögen. Also das kann man, glaube ich, gar nicht so gut spielen, diese Chemie. Und ja, auch das, was du beschrieben hast, dass man ganz viele dieser Situationen einfach auch so privat kennt, das ist dann teilweise auch echt so was Bittersüßes beim Schauen, wenn es dann irgendwie auch so persönliche Wunden bei einem aufreißt, wenn man sich an irgendwas von vor so und so vielen Jahren erinnert fühlt. War wirklich sehr, sehr rührend, diese Serie. Und eine Sache, die auch total irgendwie auch so bitter war, die bei mir so total ganz da hängen geblieben ist, ist, dass er lange Zeit immer so verheimlicht, dass sie seine Freundin ist.
Ja.
Wie doll ihr das wehtut, das zieht sich auch ziemlich lang durch die Serie. Dass sie quasi nur so als geheime Freundin für ihn taugt.
Und die sind dann wirklich froh, oder er ist auch froh, dass sie dann von der Schule weg sind, also auf eine Art, weil dann haben sie nicht mehr diesen sozialen Druck, dass er irgendwas seiner Gruppe beweisen muss und so weiter. Ja. Und das ist so typisch, irgendwie auch für so einen Idioten, der irgendwie ein netter Typ ist, aber der aus Gruppenzwang oder warum auch immer dann in diesen gesellschaftlichen Druck da kommt, dass er da nicht einfach dazu stehen kann, dass er die mag. Also das ist ja auch, also natürlich ist die irgendwie komisch und so, die ist schon in der Schule irgendwie so eine Eigenbrötlerin und eine Einzelgängerin, aber ja, eigentlich ist die auch okay so. Die macht nie was super Blödes irgendwie zu dieser Gruppe und deswegen kann man das von Anfang an eh nicht so verstehen und man ist dann froh, dass sie sich da privat zumindest irgendwie näher kommen und dann eben auch später, als sie dann an der Uni sind und dann sich da so ein bisschen auch wieder die Power Dynamics so wechseln, weil sie dann irgendwie dann die Coole wird. Und Connor dann wieder derjenige, der dann eher noch an seiner Heimat so hängt. Also es ist wirklich super beobachtet, wahrscheinlich auch von einer Frau, Sally Rooney, die dann auch wahrscheinlich in dieser ähnlichen Situation steckte. Also anders kann man sich das ja gar nicht erklären, dass da so prägnante Situationen drin sind, die eigentlich jeder kennt. Auch sowas Unileben und so und so Seminare sind auch teilweise dabei, wo man sich wirklich vorkommt, als würde man da irgendwie teilnehmen. Also ist wirklich sehr, sehr schön. Okay, dann kommen wir jetzt zu deinem Platz Nummer 1. Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich habe mich, wie gesagt, echt, das hatten wir im Vorgespräch ein bisschen besprochen, ich habe mich sehr schwer getan, dieses Jahr eine Serie auf Platz 1 zu stellen, weil im Prinzip sind alle meine Serien in der Top 10 irgendwie relativ gleich gut. Und selbst einige der Honorable Mentions hätten auf jeden Fall noch weit vorne stehen können. Und auch, es hat sich irgendwie nicht fair angefühlt, eine Serie jetzt als die große Serie des Jahres zu definieren. Ich hätte es auch fast tatsächlich gemacht, Better Call Saul da hinzustellen, weil es einfach so eine sichere Bank über die Jahre ist. Ich habe mich am Ende für Devs entschieden. Auch wenn es in meinen Augen absolut keine Serie ist, die perfekt ist. Ich habe ja auch mit meiner Kollegin Hannah da einen episodenmitleitenden Podcast bei Serienjunkies zu gemacht, wo wir auch uns über viele Dinge immer schön aufgeregt haben. Aber ich finde, gerade das macht Devs vielleicht auch wieder so besonders und zumindest zu meiner persönlichen Serie des Jahres, dass man einfach so wunderbar darüber diskutieren kann. Diese Serie bietet sehr viel Diskussionsstoff. Und was ich auf jeden Fall absolut ohne Einschränkungen darüber sagen kann, ist, dass die Serie optisch irgendwie neue Maßstäbe auch fürs Fernsehen setzt, meiner Meinung nach, was so Science Fiction angeht. Also was Alex Garland, den kennt man jetzt, das ist der Autor und Regisseur der Serie, der Miniserie, den kennt man zum Beispiel von Filmen wie Annihilation oder Auslöschung bei Netflix oder auch von Ex Machina, was ein super Film war. Was der da optisch auf die Beine gestellt hat, das hat irgendwie fast mich schon an Kubrick und sowas erinnert, jetzt ohne ihn auf eine Stufe stellen zu wollen, aber irgendwie war es doch sehr nicht von dieser Welt. Vor allem das Devs Labor, also ich kann ja mal ein bisschen beschreiben, worum es geht. Im Zentrum steht eine Google-artige Silicon Valley-Firma und der sehr durchgeknallte CEO Forrest, gespielt vom tollen Nick Offerman, den man vielleicht aus Parks and Recreation kennt oder Fargo. Und der arbeitet an einem sehr mysteriösen Projekt, wo selbst die amerikanische Regierung nicht so richtig weiß, worum es geht, aber trotzdem natürlich großes Interesse daran hat, weil sie denkt, man kann das irgendwie als Waffe einsetzen, was auch immer es ist. Natürlich sind dann auch gleich die russischen Spione am Start und auf jeden Fall ein weltbewegendes Projekt, was da hinter verschlossenen Türen am Laufen ist. Und um jetzt nicht zu viel zu sagen, es ist so eine Art Laplace'scher Dämon, mit dem man eben durch Mathematik und durch Daten die Vergangenheit zurückverfolgen kann und vielleicht auch noch mehr damit machen kann. Und wir bekommen die Geschichte aus Sicht von einem jungen Programmiererpärchen zu sehen, die da in das Projekt verwickelt sind und dann auch voll in diese ganzen Intrigen und auch politischen Auseinandersetzungen verwickelt werden. Und das eskaliert alles sehr, sehr schnell, dass sie da wirklich auch in Lebensgefahr geraten durch die Brisanz, die dieses Projekt hat. Ja, und die Serie, was mir auch sehr gut gefällt, sie stellt sehr viele interessante philosophische Fragen in den Raum, was, wie gesagt, zur Diskussion einlädt. Auch wieder, um mal den hier zu machen, ich habe auch Das war vielleicht auch so einer meiner schönsten Tage dieses sonst eher nicht so schönen Jahres, als ich mit Alex Garland auch ein Interview führen durfte. Das ist einfach für mich, wie gesagt, gerade einer der ganz großen Science-Fiction-Autoren. Ich hätte wirklich 4 Stunden mit ihm darüber reden können, weil er ist wirklich tief in dieses Thema vorher eingestiegen. Also er hat da wirklich, selbst wenn es darum geht, wie dieses Devs Labor dann, in dem große Teile der Serie spielen, aussieht, hat er sich so viele Gedanken gemacht, was man vielleicht dann am Ende auch gar nicht so wirklich wahrnimmt, weil man sieht das nur so als Kulisse. Also er hat selbst die Labor, das Design hat er irgendwie aus physikalischen Formen zurückberechnet, Mandelbrotmengen und was weiß ich. Also wenn der einen Film macht oder eine Serie macht, dann macht er auf jeden Fall seine Recherche vorher. Auch das ist eine dieser Serien, das haben wir auch im Podcast häufig besprochen, wo man genauso viel auch recherchieren kann dann im Nachhinein. Dann sind da irgendwie irgendwelche Höhlenmalereien, die man sieht, oder irgendwelche Inuit-Gesänge, und dann fragt man sich immer, was soll das jetzt? Was hat das mit irgendwas zu tun? Und ja, es ist einfach wie so ein großes Rätsel, diese Serie. Vielleicht in vor allem zwischenmenschlichen oder psychologischen Figuren Aspekten da nicht ganz so rund, was vielleicht auch einfach etwas ist, woran Alex Garland kein großes Interesse hat. Ich glaube, er ist wirklich mehr so an philosophischen als an psychologischen Dingen interessiert. Aber ja, auf jeden Fall eine der interessantesten Serien, würde ich sagen. Ich habe auch viele Leute gehört oder mit Leuten geredet, die die Serie überhaupt nicht ausstehen konnten. Was ich aber dann auch eine sehr legitime Reaktion finde. Auf jeden Fall hat man irgendeine starke Meinung dazu. Und deshalb kann ich jedem nur empfehlen, die Serie mal auszuprobieren, um zu schauen, ob man sie liebt oder hasst. Oder ob man sie langweilig findet, kann ja auch theoretisch ein Ausgang sein. Du hast sie auch gesehen, oder?
Ich habe sie auch gesehen, und ich habe sie auch vorher extra nicht bei den Honorable Mentions erwähnt, weil es natürlich eine super interessante Serie ist, also von den Themen, die sie verhandelt. Ich muss sagen, mir war es dann wirklich zu unterkühlt. Also mir hat das schon Probleme bereitet, damit irgendjemand mitzufühlen nach einer Zeit. Also diejenige, die da im Zentrum steht, natürlich, mit der soll man das machen, aber ja, ihr Schauspiel und auch, ja, wie sie so dargestellt wurde, hat mir nicht so den Grund dafür gegeben, manchmal mich so für sie zu interessieren oder ja, für sie so mitzufühlen. Aber alles drumherum, also dieses Production Design, dieses goldene Gebäude mit diesem, wo man wirklich durch ein Vakuum mit so einem Aufzug quasi erst durch muss, und wie das allein schon konstruiert, also ist ja nicht echt gebaut, aber wie das allein schon natürlich konzipiert ist, das ist auf jeden Fall ein Hingucker, und man bleibt da dran hängen, und ich würde auch nicht im Traum überlegen, die früher abzubrechen, die Serie, weil man natürlich wissen will, wie es ausgeht und natürlich auch diese Optik weiterhin genießen will. Aber so, ja, wenn es dann sozusagen um das emotionale Leben geht der Menschen, dann hat die Serie meiner Ansicht nach so ihre Schwächen, und ja, es macht es mir halt schwer, da irgendwie mitzufühlen, und das hat dann letztendlich den Ausschlag gegeben, wenn ich da vergleiche mit so, ja, Plätzen 10 oder 9, wenn ich da Central Park oder 000 sehe, dann habe ich da schon Personen gehabt, irgendwie, mit denen ich da mehr habe mitfühlen können. Selbst wenn es da so ein Quatsch ist wie Ted Lasso oder sowas, da hat es dann für mich, ja, aus emotionaler Sicht irgendwie nicht mithalten können. Aber es heißt nicht, dass es eine schlechte Serie ist, sondern dass man die schon schauen sollte, eben aufgrund der philosophischen Themen und interessanten, ja, Aspekten, die sie da verhandelt. Das Ende fand ich gut, nicht sehr gut, aber hat mich dann im Endeffekt zufriedengestellt und hat das Rätsel einigermaßen aufgelöst, finde ich.
Ja, würde ich auch sagen. Bis zum Ende auf jeden Fall ziemlich stringent, ohne große Ausreißer auf jeden Fall.
Ja. Ja, sehr schön. Dann haben wir quasi auf unseren Plätzen 1 eine Serie, die Normalität super verkörpert, und eine andere Serie, die irgendwie, ja.
Und Normal People, genau.
Ja, so kann man stehen lassen. Okay, sehr gut. Okay, ich finde, wir haben sehr gute Listen gehabt. Wir haben ein paar Überschneidungen gehabt, aber letztendlich dann doch durchaus verschiedene Ideen auch gehabt. Teilweise hat es daran gelegen, dass wir die Serie nicht geschaut haben, aber grundsätzlich haben wir, glaube ich, ein ähnliches Serienjahr erlebt. Was würdest du denn jetzt sagen, auch so im Vergleich zu den letzten Jahren? Und eben nochmal, weil wir ja dieses Jahr Corona hatten, wir haben ja glücklicherweise nicht so wahnsinnig viel bisher gespürt von so einem Serienvakuum, das jetzt da irgendwie wahrscheinlich noch auf uns zukommt in 2021. Ja. Aber wie hat es dir denn insgesamt jetzt gefallen?
Ich fand, es war trotzdem eher ein schwaches Serienjahr. Vielleicht lag es auch daran, dass viele meiner Lieblingsserien dieses Jahr ausgesetzt haben. Ganz besonders natürlich Succession und Euphoria, über die wir auch letztes Mal viel geredet hatten, 2019. Die haben mir echt gefehlt. Wir hatten jetzt bei Euphoria immer so ein kleines Special. Ja, und ansonsten, wie ich gesagt habe, es war total schwer, einen klaren Platz 1 für mich zu benennen. Also es gab jetzt wenige Serien, die wirklich über allem schweben, so als die großen neuen Meisterwerke oder so. Wir hatten natürlich Better Call Saul, was immer auf jeden Fall ein Serienjahr schon mindestens gut machen muss. Aber für mich war es eher ein schwaches Serienjahr. Wie siehst du das?
Naja, ich würde nicht sagen schwach. Ich würde sagen, auf einer Ebene, halt wie du sagst. Ich fand es konstant gut. Also man hat in jedem Monat irgendwas gehabt. Jetzt vielleicht die letzten ein, zwei Monate, vielleicht ist es nicht mehr ganz so stark. Mhm. Aber ich habe The Crown auch noch nicht gesehen, muss ich sagen. Aber ja, von daher nicht so die ganz großen Ausreißer nach oben, auch wenn, wie gesagt, ich dann schon sowas wie I May Destroy You schon auch super besonders finde für so ein Jahr. Also das sticht da schon heraus. Aber ja, am Ende war es bei mir die Normalität, die gewonnen hat.
Ja, ich muss auch sagen, es gab so ein paar Serien, auf die ich mich auch wirklich sehr gefreut habe und vor denen ich viel erwartet habe, die am Ende auch so ein bisschen eher im Durchschnitt oder teilweise auch nicht, also wirklich sogar unterdurchschnitt abgeschnitten haben, was dann vielleicht auch noch mal ein bisschen...
Ja, wir können gleich mal zu den Enttäuschungen kommen dahingehend, ja, genau.
Genau, also eine große Enttäuschung für mich war auf jeden Fall Run, die neue Serie von Phoebe Waller-Bridge mit Domhnall Gleeson und ich weiß nicht, wie man den ausspricht, aber ich glaube so ungefähr, ja. Merritt Weaver. Da hatte ich sehr viel erwartet, einfach wegen Phoebe Waller-Bridge und am Ende war es für mich eher so okay. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
Ja, das Ende war halt wirklich, also da habe ich mich wirklich gefragt, warum jetzt, warum ist jetzt Ende hier? Also ich fand die Atmosphäre mit dieser Zugfahrt irgendwie ziemlich cool so. Irgendwie, so, weiß ich nicht, das hat mich irgendwie ziemlich interessiert so auch, was dann da passiert letztendlich, weil es ja schon ein cooles Konzept ist. Also man kann das Konzept ja wirklich auf den Punkt bringen mit, ja, die bekommen eine SMS mit Run und dann geht's los. So.
Ja, ja.
Also super einfaches Konzept und davon lebt halt die Serie auch so die ersten paar Folgen, aber irgendwie hat man nicht so das Gefühl gehabt, dass die Serie dann weiß, was sie dann noch will. Am Ende kommt dann irgendwie Phoebe Waller-Bridge rein in so einer Rolle, wo man das Gefühl hat,
cool.
Ja, die war cool, aber ich habe das Gefühl gehabt, sie wollten irgendeine Figur haben, wo sie noch drin, also wo sie dann auch noch auftreten kann quasi, also als Verkaufsargument, aber ja, es war okay, aber das Ende fand ich wirklich also super unterwältigend, wenn man das sagen kann.
Ja, ja. Dann bei mir noch bei Netflix The Eddie, eine Musical-Serie von Damien Chazelle, dem La La Land-Regisseur, habe ich auch wirklich nur ein, zwei Folgen geschafft, weil es einfach so, ja, wirklich langweilig war und auch die Musik
fand ich. Die mochte ich. Die wird noch gut, die wird gut, okay. Ey. Ich hatte die bei Honorable Mentions auch dabei, ja. Weil ich das Gefühl hatte, die könnte vielleicht noch kommen, aber die wird noch gut, also die hatten noch wirklich auch gute Einzelepisoden und ein schönes Ende, also schauspielerisch ist diese Tochter, finde ich auch super, aber ja. Nee, ich mochte das auch gerne, die natürlich, also war es zu lang und so, die Folgen waren zu lang, aber so die Atmosphäre da auch in Paris und so war schon schön, also vielleicht eine Enttäuschung, die ich habe, ganz klar, zweite Staffel Homecoming, ich habe die erste geliebt. Aber die zweite, die ist, also habe ich sofort wieder vergessen, als die letzte Folge dann lief. Leider komplett nach hinten losgegangen. Auch, glaube ich, nach dem Jahr kann man sagen, Space isn't funny, also Space Force und Avenue 5.
Avenue 5 auch wirklich, habe ich mir auch explizit nochmal aufgeschrieben, weil es ja auch von den Veep-Machern ist, wo man wirklich eigentlich auch dann Qualität erwartet hätte. Nicht nur, weil das Setting ganz interessant ist und Hugh Laurie dabei ist, aber eben auch die Veep-Macher dahinter. Das war einfach nicht lustig.
Ja. Mhm. Auch Kidding Staffel 2 fand ich dann letztendlich irgendwie auch mittelmäßig so, keine Ahnung. Ich mochte die erste echt gerne und bei Briar Patch habe ich auch mehr erwartet, ehrlich gesagt. Ich fand die erste Folge gut, als die Zootiere noch zu sehen waren und seit die Tiere nicht mehr zu sehen waren, war bei mir irgendwie auch die Luft raus. Das waren irgendwann nur noch Aneinanderreihungen von irgendwelchen kuriosen Dialogen und kuriosen Figuren. Aber weiß ich nicht.
Klingt aber ja, bisschen der Pilot war wirklich genial. Also da erinnere ich mich auch noch, wie ich da gleich hin und weg war von dieser kleinen, aber feinen Idee. Es ist eine kleine Stadt und alle Zootiere sind frei. Und irgendwo ist auch ein Tiger. Mal schauen.
Ja, nee, aber letztendlich, ja, ich glaube, das waren meine großen Enttäuschungen so.
Und also, Hunters vielleicht auch noch, weil Jordan Peele involviert war bei Amazon, diese Nazi-Jäger-Serie.
Ja, habe ich gar nicht erst gesehen. Das fand ich schon von vornherein so unsympathisch, irgendwie das Projekt. Ich weiß auch nicht.
Ich dachte, Jordan Peele muss da irgendwie irgendwas Gutes noch reinbringen, aber er hat da wahrscheinlich auch nicht ganz so seine Finger mit im Spiel gehabt, wie er dann vielleicht bei Lovecraft Country.
dann waren das die Enttäuschungen, die sind also mit gutem Grund hier nicht vorgekommen. Jetzt noch ein kleiner Ausblick auf 2021. Was ist denn so ein Projekt oder eine Serie, auf die du dich besonders freust? Also ich kann schon mal sagen, Succession, ich warte da wirklich drauf. Die hätte uns jetzt wirklich durch diesen zweiten Lockdown schön durchbegleitet. Das ist wirklich super schade gewesen. Die hätte perfekt hier reingepasst. Die, ich glaube, fangen jetzt erst die Tage an zu drehen. Von daher wird es auch bestimmt noch ein bisschen dauern, aber da freue ich mich schon sehr drauf auf jeden Fall.
Ja, das ist für mich auch ganz klar das, was ich am meisten zurückersehne. Und ansonsten, was neu, wirklich neue Sachen angeht, habe ich mir noch aufgeschrieben The Gilded Age. Das ist eine neue HBO-Serie von dem Downton Abbey-Macher Julian Fellowes. Das spielt so in New York in der goldenen Ära, wo die Fifth Avenue so richtig aus dem Boden gestampft wurde mit all den Prachtbauten. Das könnte ganz interessant werden. Und ja, wer weiß, was aus dieser Amazon-Herr-der-Ringe-Serie wird, wenn sie denn wirklich kommt. Mhm. Ich glaube, sie können gerade schon weiterdrehen in Neuseeland, also müsste das eigentlich zeitlich hinhauen. Und ja, vielleicht wird es ja ganz gut.
Ich glaube, das waren so mit die ersten, die wieder angefangen haben, glaube ich, in Neuseeland da. Die hatten ja wirklich Glück, dass das Land eine Insellage hat und auch sehr gut, regiert wird. Also da freue ich, also was heißt, da freue ich mich drauf? Ich bin kein Herr-der-Ringe-Fan, aber das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ich meine, wenn da so viel Geld reingebuttert wird, dann muss man sich das mal anschauen. Ich würde noch, wie gesagt, deswegen Platz Nummer 1, das neue Projekt quasi mit Sally Rooney Verfilmung jetzt hier betonen, Conversations with Friends. Ich hoffe, dass ich das auch davor irgendwie lesen kann, aber freue ich mich auch drauf natürlich, weil ich jetzt weiß, die können das und das ist irgendwie eine Autorin, die mir auch gefällt. Ich habe noch auch rausgesucht, also Sandman bei Netflix ist spannend natürlich. Kommt jetzt auch, glaube ich, dieses Jahr dieser Comic, wo, glaube ich, auch Neil Gaiman auch beteiligt ist.
Ja.
Ist immer natürlich auch spannend. Und The Nevers auf HBO von Joss Whedon, der, glaube ich, jetzt auch raus ist aus dem Projekt irgendwie wieder. Aber da gab es auch irgendwie Chaos hinter den Kulissen, glaube ich. Aber das muss ja nichts heißen. Das Projekt an sich klingt auf jeden Fall interessant. Okay, dann haben wir es auch in diesem Jahr wieder geschafft. Wir haben das Serienjahr jetzt offiziell beendet. Ab heute geht 2021 los. Und
endlich.
Genau, wir schauen mal, was da auf uns zukommt. Vielleicht haben wir eine kleine Serienpause jetzt erstmal. Aber ich glaube, dass die das schon einigermaßen gut planen können, dass wir zumindest nicht auf dem Trockenen liegen werden. Vielleicht wird es weniger werden, aber das ist ja vielleicht auch mal nicht so schlecht. Also in diesem Jahr habe ich ja dann auch so ein paar Sachen nachholen können und so weiter.
Ja, genau.
Und vielleicht wird es ja dann im nächsten Jahr was mit What We Do in the Shadows bei mir.
Ja, bitte. Endlich.
Ja, sehr schön. Dann sage ich mal wieder danke an dich. Wo kann man dir denn folgen, wenn man das jetzt will, nach dieser Folge?
Ihr könnt mir bei Twitter folgen unter dem Handle BojackBockman, benannt nach Bojack Horseman, wie man sich vielleicht denken kann.
Wäre jetzt nicht drauf gekommen. Okay, danke für die Erklärung. Natürlich kann man auch deine Kritiken lesen bei serienjunkies.de, also schaut da unbedingt mal vorbei. Diesem Podcast könnt ihr folgen unter @fernsehenfa. Außerdem könnt ihr natürlich unter dem Hashtag Fernsehen für alle auch eure Top-10-Listen gerne posten. Wir schauen da gerne dann vorbei. Und natürlich auch uns mit 5 Sternen bei Apple Podcasts bewerten. Das wäre auch sehr, sehr toll. Für einen Jahresabschluss ein schönes, schönes Abschiedsgeschenk quasi. Ja, dann sage ich danke fürs Dabeisein.
Ja, ich danke auch nochmal für die Einladung.
Immer wieder gerne. Vielleicht sehen wir uns ja, da ich jetzt ja weiß, du hast ein Mikro, vielleicht sehen wir uns dann schon früher mal wieder in diesem Jahr. Würde mich auf jeden Fall freuen.
Ja, gern.
Aber in einem Jahr dann auf jeden Fall haben wir wieder hier ein Meeting und werden wieder über das Serienjahr 2021 dann reden, was auch immer dann kommen wird. Nächste Woche gibt es hier unser großes Weihnachtsspecial mit Tipps für die Feiertage. Wir gehen auch so ein bisschen das Weihnachtsprogramm durch. Wir stellen die famosen 5 TV-Promis auf, mit denen wir gerne Weihnachten verbringen würden. Also das wird auch spannend. Und es gibt einen tollen Gesangsauftritt. Da kann man sich auch schon drauf freuen. Ihr könnt jetzt abschalten. Wir schauen uns jetzt nochmal alles nochmal von vorne durch. Wir fangen jetzt nochmal von oben an, Platz 10 und klingeln uns jetzt bis zum Ende durch. Bis dann.
Alles klar. Bleibt gesund. Ciao.
Ciao.